Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert Bin Magella.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wundervollen Episode mit der Bezeichnung 108. Wen habe ich mit an Bord? Stellt euch vor.
Hallo. Ja.
Also, ich dachte, wir gehen hier in der Dingensreihenfolge.
Das habe ich gar nicht gesehen. Mach mal.
Ja, hallo. Ich bin Ultramarine Ideenklau-Servitor Dennis. Warum Ideenklau-Servitor? Da kommen wir später noch zu.
Ich bin der wiederbelebte Rekrut Nico und...
Ja, und ich bin Blaustift-Servitor Andy, hallo.
Da wird der blaue Stift angesetzt.
Da wird der blaue Stift angesetzt. Und mal, ja.
Sehr, sehr gut. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren wundervollen Folge. Mittlerweile ein kleines Jubiläum, Bin Mageddon Nummer 20. Und ihr hört eine ganze Menge Blau. Ja, es wird eine Schlumpffolge. Nein, es werden keine Tau, sondern es werden die mit diesem großen weißen U auf dem Schulterpanzer. Und zwar
Grüße nach Taros gehen trotzdem raus.
Jo, Grüße gehen raus. Wir finden euch alle. Ultramarines ist heute mit am Start, oder beziehungsweise wir kümmern uns heute mal um die Ultramarines, die im zweiten Armageddon-Krieg mit an Bord waren. Und ja, die wollen wir heute auf jeden Fall mal ein bisschen aufs Korn nehmen. Bevor wir also richtig schön in die Folge starten mit allem drum und dran, können wir erstmal in die Runde starten. Wie sieht's bei euch aus mit einem, Bin Mageddon Progress, Armageddon Progress, Hobby Progress? Habt ihr da was?
Gehen wir wieder in der Reihenfolge vor.
Okay. Ja, das kann man jetzt ausgehen.
Ob jemand überhaupt was hat.
Ja, Bin Mageddon Progress bei mir nicht, ja, eigentlich nichts. Also nicht viel wäre gelogen, nichts. Aber ich bin in den Startschüssen. Der liebe Andy hat mich ja versorgt mit dem letzten Teil, den ich für meinen Golden Demon Entry brauche. Und zwar den guten Endrit H. Der wird komplett umgebaut und nicht als solcher an den Start gehen. Und ja, da habe ich im Prinzip jetzt alles zusammengesammelt, gesucht und kann jetzt auch damit loslegen. Das wird dann jetzt auch wahrscheinlich, wenn es ähnlich läuft wie letztes Jahr, bis einen Tag vor Abgabe so ziemlich alle meine Zeitressourcen fressen. Von daher geht's dann damit erstmal weiter bei mir.
Ja, sehr schön.
Nice.
Ich trinke gerade episodentypisch ein blaues Bier, eine blaue Flasche aus Frankreich.
Oh Mann, daran habe ich nicht gedacht.
Bin ich in dieser Folge bei einem Bin Mageddon Progress, denn ich baue mir gerade ein Ultramarine, weil wir alle gesagt haben, Mensch, wir haben überhaupt keine Ultramarines am Start. Und deshalb baue ich mir gerade einen Ultramarine. Ja, was ist das? Veteranssergeant vielleicht? Ja, ich habe tatsächlich noch modellierten Ultramarine-Schulterpanzer gefunden und versucht, den möglichst plain zu halten, also dass er wirklich sehr standardisiert aussieht.
Ja. Da kriegt der Lurch für eine Bewaffnung.
Der hat so einen Energiegladius, dann hat er eine Bolt-Pistole und ich habe von den Space Marine Heroes noch so ein geiles Backpack gehabt, wo ein Bolter dranhängt.
Geil.
Das heißt, er ist eher so romantypisch ausgerüstet mit Bolter und Bolt-Pistole und dann noch einer Nahkampfwaffe.
Das heißt, wir erleben hier heute einen folgenspezifischen Progress. Also das ist quasi ein Making-of, könnte man sagen.
Wenn ihr jetzt Hämmern, Sägen, Schneiden hört, das bin ich. Denn ich bin noch dabei, ihn jetzt zu verzieren. Das Grundmodell steht, aber so ein paar Täschchen vielleicht. Hier nochmal ein Reinheitssiegel oder so.
Hm. Ja. Geiler MK7. Kannst du in die Vollen gehen und dem noch einen Pferdebusch auf den Helm modellieren.
Pferdebusch.
Stimmt, total einfach.
Ja, bei mir gibt es jedenfalls kein Hobby-Progress. Also, wenn man es so will, ich habe ein paar Häuserruinen gebaut für Legions Imperialis. Und wenn man irgendwann mal, ich glaube, im dritten Krieg um Armageddon, da sind wir ja noch nicht angekommen. Und da gibt es halt den ein oder anderen Titanen-Fight.
Ach, im zweiten auch.
Ja, aber ich meinte, ich habe auf eine der Legios, die dem dritten Krieg vorkommen, das ist ja meine.
Ah.
Die Legio Magna kämpft ja im dritten Krieg und im Endeffekt ist zwar quatschig, aber das ist jetzt auch nicht Armageddon Progress, aber könnte man ja mal daddeln mit.
Könnte man irgendwie mit einpflegen.
Ja. So. Mir ist übrigens gerade mal aufgefallen, ne, diesen projektbezogenen Progress, den haben wir ja eigentlich bis zum Badab gar nicht gemacht. Ne? Wir haben ja vorher einfach immer nur Hobby-Progress gemacht und war immer voll, ne, hat uns immer voll großen Spaß gemacht. Und seitdem wir das so drinne haben, dass wir irgendwie projektbezogenen Progress machen und dann irgendwie keiner richtig sagen kann, nee, ich habe jetzt keinen Armageddon-Progress, da schämen wir uns fast für. Müssen ja, wir gar bisschen, nicht. Wir ja, haben doch alle was gemacht.
Ich habe gerade richtig viel Fallout gemacht.
Ja.
Ne? Also gerade meine zweite Raider-Gruppe anbasteln, baue noch einen Spieltisch nebenbei. Hab mir jetzt eine Twitch-Streaming-Ecke eingerichtet mit geilem Fallout-Backdrop, weil wir jetzt mit NukaCast bald auf Twitch unterwegs sind.
Ah, okay.
Du geiler Lurch.
Mhm. Guck mal, jeder von uns hat ohne Ende Output, aber ja, es ist halt nicht jetzt exakt das Thema.
Ja, und bei Output, da würde ich auch gerne nochmal unseren nächsten Messeauftritt erwähnen, denn wir sind jetzt kommendes Wochenende, das war wieder super vorbereitet.
Der 13.9. bis 14.9.
Genau, da sind wir nämlich auf dem Zwergenfest von dem Zwergenfürsten Hobbyladen. Die machen eine eigene Messe auf dem Messegelände Hamburg in diesem süßen Rotklinkergebäude, falls es jemand kennt. Kommt da gerne hin, da haben wir einen Stand und spielen ein bisschen. Nicht nur wir, sondern auch der Altdorfer Herold. Wir teilen uns dieses Jahr einen Stand mit denen. Und da haben der liebe Paul und der liebe Grabowski den Hut auf dieses Jahr und ihr werdet da den einen oder anderen von uns treffen und auch viele andere tolle Aussteller, die Tabletop Freibeuter sind natürlich auch da. Ganz, ganz tolle Sache.
Ja, ich bin auch gespannt, was mich da am Samstag so erwartet. Am Samstag bin ich auf jeden Fall da. Was mich
Sonntag da erwartet, da bin ich nämlich da.
Ich bin gespannt, was euch erwartet, weil ich schaff's leider gar nicht dahin.
Nee, dein nächster Auftritt ist auf der Spiel, glaube ich, ne?
Genau.
Wann ist die nochmal? Mit
Grabowski zusammen. Die Spiel ist das letzte Oktoberwochenende, also warte mal eben, das müsste
sogar erst.
Ja, das ist das ist spät.
Na gut.
Das ist mal, ich habe am Montag 20. Oktober Geburtstag und die Spiel hat ihren Auftrag am Donnerstag
darauf. 20. Genau. Oktober hast du Geburtstag. Trage ich noch gleich meinen Kalender ein und ihr startet mit der Folge.
Jawollo.
Genau. Wir sind soweit durch und Thema heute Ultramarines, die blauen Jungs.
Einmal noch, dein Geburtstag habe ich sogar schon eingetragen, sehe ich hier gerade. Geiler Mann.
Andy, ganz einfach, Mut und Ehre. Hab Mut und Ehre. Das ist der Schlachtruf, nämlich der Ultramarines.
Und schütz deinen Sack.
Im Idealfall trag dein Tiefschutz. Hilft beim Kämpfen, habe ich auch schon live mitbekommen.
Nachdem ich Auspark, ne?
Ja, ich hab schon mal einen Speer in die Weichteile bekommen beim Kämpfen. Das war unangenehm.
Vasektomie leicht gemacht.
Ja, das war vor der Vasektomie.
Trotz Vasektomie hätte ich danach kann einem immer noch die Eier ordentlich klingeln. Ne?
Termin zur Vasektomie machen und dann
hackt er dich so aus. Ich muss da sagen,
die haben ja gar keinen Penis mehr.
Wieso wollen sie denn eine Vasektomie? Warum?
Aber ich meine, Nico wahrscheinlich auch, ne? Aber ich bin da, das ist immer an mir vorbeigegangen, Klopf auf Holz, ne? Aber boah, was habe ich schon Leute gesehen, die zusammengeklappt sind, weil die halt mit dem Speer eiermäßig weggestochen wurden, ne?
Junge. Oh ja. Naja, das war ein super nerviges Training.
Neben dir.
Ich weiß noch, ich hatte einen Typen vor mir, der hat halt mit dem Speer gearbeitet und der stand halt immer so seitlich von mir, dass er halt immer so rüber zielte und dann sah man anhand der blauen Flecken, wie er sich halt an meinem Oberschenkel hocharbeitete und der Final Hit war dann, ja, auf den Sack.
Bing, bing, bing. Scheiße. Okay. Nee, ich trage immer Eierschutz. Immer.
Ja, seitdem ich auch, also keine Frage. Dennis, so, bevor wir uns in Sackgeschichten verlustieren
und verlieren.
Ach und Sack. kommen wir doch mal zu der Gründung der blauen Jungs.
Genau. Gehen wir von blauem Hoden zu den Jungs in Blau. Und zwar Ultramarines.
Jeder kennt sie. Schwarz.
Ne? Jeder kennt sie. Nicht alle lieben sie. Aber Games Workshop liebt sie. Und wie? Und Rick Priestley vor allen Dingen. Die Posterboys des Hobbys, die Jungs in Blau, es sind die Ultramarines. Eine Legion, im Endeffekt muss man ja sagen, die Legion der ersten Gründung, auch wenn es nicht die erste, sondern die 13. ist. Ne? Aber für viele Leute gehören die halt irgendwie an Platz 1. Ja, jeder kennt sie. Dadurch, dass es die erste Gründung ist, auch so ziemlich einer der ältesten Orden und Legionen überhaupt. Und mit so ziemlichem Abstand wahrscheinlich auch mit die mächtigsten. Haben auch die meisten Nachfolgeorden. Das hat auch Gründe, wo ich dann gleich nochmal drauf ein bisschen eingehen werde. Und ja, ich bin von dem ein oder anderen Nachfolgeorden echt richtiger Fan. Ihr ja auch, soweit ich weiß. Ne? Iron Snakes.
Wir hatten ja auch schon einige hier bei uns.
Ganz fantastisch.
Emperor's Bear genau. Ist mega geil. Die sind
da auch schon mal vorgestellt worden.
Ja, oder wir hatten auch schon die Nova Marines, haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht.
Nemesis Orden.
Ja.
Ja, cool. Marines Errant, ganz toll. Hier du hattest doch diese Kannibalen Schädel-Heinis da, das waren doch auch
irgendwie als
Nachfolger, oder?
Ja, red mal weiter, vielleicht erinnere ich mich gleich an den Namen.
Ja. Also, ein schon damals zu Horus Heresy-Zeiten gigantischer Orden, wuchsen halt im Laufe der Einigungskriege und des Großen Kreuzzug, wuchsen die halt zu einer wirklich, wirklich großen Zahl an. Aber am Anfang war es halt wie alle anderen Legionen, wurden die in erster Linie von Rekruten von Terra genährt, ja, und zwar ausschließlich von Stämmen und Völkern, die der Imperator unterworfen hatte, weil die halt aus diesen Einigungskriegen halt und den unterworfenen Völkern ja bestückt wurden, bekamen die auch den Namen Warborn. Das hat zweierlei Gründe, gehe ich zumindest aus. Also von aus. Da fand man nichts weiter großartig zu, aber das macht ja Sinn. Ne? Auf der einen Seite hast du als Imperator, der ja gerade diese ganzen technobarbaren Stämme unterworfen hat, ja, wenn du dann halt die Söhne von diesen Stämmen dir nimmst und daraus halt eine Legion formst, ne, auf der einen Seite zeigst du ja, also das hat ja wie im Mittelalter, ne, wenn man sich dann halt von irgendwo die Söhne geholt hat, von jemand Unterworfenen, führte das ja dazu, dass der automatisch die Füße stillhält weiterhin, damit du nicht seine Söhne dann keulst. Und auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn du diese ganzen unterworfenen Stämme, die sich ja untereinander zum Teil spinnefeind waren, die zu einer Legion schmiedest, hast du ja dadurch auch direkt ein ganz anderes Band unter diesen Stämmen geformt, ne, und kannst damit halt auch direkt für Ruhe auf deinem Heimatplaneten sorgen. Die Gensaat der Ultramarines zeichnet sich in erster Linie, also die schlägt keine Kapriolen oder irgendwie sowas, ne, haben halt eine etwas erhöhte Regenerationsfähigkeit, so sehr erhöht, dass sogar der Primarch sich aus einer Fast-Enthauptung wieder regenerieren konnte.
Habe ich aber auch schon.
Und sowas. Ja, genau, ne? Also das sieht man ja dann auch wiederum in seinen Söhnen. Aber ansonsten schlägt die keine großen Kapriolen. Ne? Also die Gensaat der Ultramarines zeichnet sich in erster Linie durch ihre Stabilität aus. Ne? Also es gibt fast bis gar keine Mutationen oder irgendwelche psychischen Belastungen und Ausfallerscheinungen, wodurch die Ultramarines halt auch bei den Aspiranten kaum Ausfälle hatten. Also abseits von den ganzen Ausfällen, die halt so eintreten, wenn du da Generationen von Jünglingen bei Todesspielen aufeinander hetzt, um die Härtesten rauszufiltern. kennt man ja. Ne? Aber ja, und dadurch konnten die halt stetig anwachsen. Die waren von Anfang an, also das ist in den Marines drinne, halt sehr diszipliniert und taktisch versiert. Waren aber dadurch halt in nichts besonders, ne? Wie zum Beispiel Death Guard, die ja diesen eingepflanzten, diese Widerstandsfähigkeit haben, oder Iron Warriors zum Beispiel, die unfassbar geil sind. Das haben Ultramarines leider nicht.
ja, das haben die nicht. Das haben sie nicht. Diese Geilheit haben sie
also,
nicht.
Also die sind halt die Vanilla Marines. Waren aber tatsächlich nicht von Anfang an als diese gedacht. Der Imperator hat eigentlich die Suns, also die Rolle, die die Ultramarines heutzutage so haben, ne, als so diese ja, diese klugen Taktierer, die man halt in alle Situationen reinstecken kann, die halt auch ein gutes Bindeglied zur menschlichen Bevölkerung darstellen sollten. Dafür waren eigentlich die Luna Wolves geschaffen. Ne? Also auch wenn die ihre Sturmangriffe hatten, wo die drin brillierten, ne, waren die eigentlich auch von der Gensaat her ähnlich angelehnt, hatten halt auch, ne, ich meine, Horus ist der Genvater, also auch diese Ausstrahlung und dieses Heldenhafte, ne, was eigentlich die Ultramarines jetzt heutzutage dann übernehmen mussten, zwangsläufig, weil, ja gut, Sons of Horus sind weggefallen, dafür waren die aber ursprünglich eigentlich zweite Wahl, sag ich jetzt mal. Ja, aber weil man halt nichts Besseres hatte, hat man die dann dazu hochstilisiert. Ja, Ultramarines arbeiten, wie es gerade schon gesagt hat, in ihrer Rolle als Bindeglied auch mit regulären imperialen Regimentern und halt auch Solar Auxilia zusammen und übernehmen da halt auch gerne mal die Aufgabe als Führungsoffizier, was für andere Legionen halt auch gerne mal unter ihrer Würde angesehen wird. Das hat man sehr schön in diesem Horus Heresy Roman, mir fällt gerade der Name, habe ich aber auch schon ein paar Mal erwähnt, wo die Ultramarines dazu angehalten werden von Gilliman, dass sich jeder Ultramarine einen menschlichen Freund sucht. So, ne, auf der einen Seite sollen die dadurch halt ja nicht als die Monster gesehen werden, die sie ja eigentlich sind, ne, und auf der anderen Seite ist ja die Idee, dass die dadurch selber ihre Menschlichkeit nicht so ganz aufgeben, ne, damit die halt zumindest irgendwie so tun können, als hätten die Verständnisse dafür, was Sterbliche so an alltäglichen Problemen haben oder so. Ist ganz süß beschrieben hier und da. Ja, auf Terra selber kamen die nicht zum Einsatz. Erst im Großen Kreuzzug, als die Legionen dann die unsere Welt verlassen, treten die großartig ins Rampenlicht. Und der erste dokumentierte Einsatz der Ultramarines ist die Befriedung Lunas. Und von da aus geht es dann mit 8000 Legionären zum Großen Kreuzzug. Wenn wir nachher jeder einen der großen Konflikte vorstellen, dann werde ich auch was aus dieser Zeit, also relativ früh auch, vom Großen Kreuzzug vorstellen. Das ist ganz spannend, also aus den alten Blackbooks, geile Kiste. Ja, wie vorhin schon gesagt, wuchs diese Legion im Vergleich zu anderen Legionen mit größeren genetisch bedingten Ausfällen ziemlich schnell an, weil die halt auch nicht besonders wählerisch waren und unterwegs halt überall, wo Welten, Makropolen und so weiter erobert und unterworfen werden, konnten halt neue Rekruten gezogen werden. Und weil die halt die Gensaat auch so verträglich war, konnte man die halt auch im Prinzip in alle möglichen Leute reinstopfen, ohne dass da irgendwie übermäßig große Ausfallerscheinungen gab. So, muss mal ganz kurz ein wenig scrollen. Dadurch, dass die halt in nicht zu 100% brillierten, konnte man das halt auch zu einer relativen Stärke ummünzen. Und zwar lag ihre Stärke schon da drin, also militärisch gesehen, sich auf so ziemlich jede Situation anpassen zu können. Ne? Also nicht wie World Eaters, die für die erstmal Taktik Nummer A ein kompletter Frontalangriff ist oder wie bei Iron Warriors, wo wir alle wissen, dass es natürlich die beste Art ist, den Gegner zu besiegen, erstmal alles kurz und klein bombardieren und dann erstmal Gräben anlegen, um alles und jeden bis in alle Ewigkeit zu belagern und in einem Abnutzungskrieg ausbluten zu lassen. Sich selber auch, das ist ja auch eine Härte gegen sich selbst, ist ja auch eine gute Sache. Ultramarines haben halt erstmal schlau beobachtet, analysiert und dann dementsprechend ihre eigenen Taktiken angepasst, um den Gegner so möglichst mit wenig Kollateralschaden auch in den eigenen, also zum einen in den eigenen Reihen, aber auch in der zivilen Bevölkerung zu besiegen, halte ich für sehr, sehr unspace marinig. Also der Iron Warrior in mir. Ich habe auch gerade ein Iron Warriors T-Shirt an im Übrigen. Der kriegt da Gänsehaut, aber nicht die gute.
Ja. Die Pelle. Ja, was natürlich aber auch bei aller Liebe und Vorteilen der Space Marines doch erwähnt werden müsste, die haben auch Schwächen. Und eine Schwäche ist halt,
dass die Abnutzungskrieg nicht mögen.
Ach so, hattest du das nicht schon?
Ja, aber die Schwäche.
Ach so, ja, okay, aus dem Blickwinkel der Iron Warriors, definitiv.
Kann man nicht
genauso auch aus dem Blickwinkel meiner geliebten Death Guard. Aber die haben halt auch eine andere Art der Schwäche, was man fast schon verknüpfen kann mit Arroganz. Und zwar haben die einen extrem ausgesprochenen Hang dazu, Ehre ergattern zu wollen. Also sie haben schon eine Art Ehrgefühl, mögen es aber auch tierisch, sich mit Lorbeeren zu schmücken und die Ehre einzufahren und sich quasi auf die Fahne.
Ja. Lorbeeren.
Lorbeeren, genau. Lorbeeren gibt es hier.
Aber auch wörtlich gesehen, ne? Also ich meine, wenn man sich die Ultramarine-Modelle mal so anguckt, ne, die strotzen ja schon vor römischer Ikonografie und du hast ja überall irgendwelche Lorbeerkränze und so. Mhm.
Das stimmt. Ich habe nur bisher bei meinen Phalanx Wardens von den Imperial Fists, da habe ich noch mehr, ich sag mal, Lorbeerkränze gesehen. Mhm. Sonst ja, auf jeden Fall bei denen. Jedenfalls, die sind ich will jetzt nicht sagen, gehen da über Leichen, aber das eher nicht. Aber sie neigen dazu, möglichst schnell und effektiv ihren Erfolg zu ergattern, um halt vor einer anderen Legion quasi die Lorbeeren einzustreichen. Also die sind da schon ein bisschen geierig auf die Ehre, das sich so aufs Banner schmieren zu können. Und das macht natürlich schon so einen kleinen bitteren Beigeschmack, wenn man an deren Seite kämpft, weil vielleicht weiß ich nicht, jetzt beispielsweise Death Guard hängt noch in irgendeiner Talsenke am Kämpfen und bräuchte eigentlich Unterstützung, dass die Ultramarines von hinten kommen. Die sehen aber eine Chance, die Burg zu ergattern und den Gegner zu Fall zu bringen. Dann werden sie eher das machen, als den Death Guard zu helfen. Nur um halt am Ende sagen zu können, sie haben den Gegner gebrochen, auf Kosten der anderen Legion. Das ist natürlich ein Nachteil und das ist bekannt für die Ultramarines. Was auf jeden Fall sie noch auszeichnete, jedenfalls in der Zeit, wo sie noch nicht mit ihrem Primarchen verbunden waren, dass sie da noch, sie hatten vorher schon einen richtig großen Hang zu Heraldik, Organisation und Struktur in ihren Reihen. Also da waren sie sehr gewissenhaft und haben sie auch sehr streng aufgepasst. Aber zu Beginn waren sie noch so ein bisschen individueller. Das heißt, wenn du eine Kampagne hattest mit ein, zwei Kompanien, die ausschließlich große Ork-Clans und Imperien unterworfen haben, dann haben sie beim Erobern oder beim am Ende der Kampagne dies in ihre Heraldik mit aufgenommen. Und die sahen halt am Ende auch so ein bisschen bunter aus. Das heißt, die haben zum Beispiel grüne Schulterpanzer getragen. Grundprinzip war blau, das als Rüstungsfarbe, das wissen wir ja alle. Das haben wir gar nicht eingangs erwähnt, aber das ist ja...
Das wusste ich gar nicht. Also, dass das hier grüner Schulterpanzer, was ist das, siebte Kompanie? Grün?
Grün ist vierte.
Vierte. Dass das ursprünglich von der Ork-Bekämpfung kommt. Das ist ja geil.
Naja, die haben es auf jeden Fall so gesehen. Aber die haben auch solche Sachen sich zum Beispiel rausgenommen. Ich weiß nicht mehr, welcher Kompanie hatte zum Beispiel vermehrt gegen randalierende Piraten oder größere marodierende Truppen da aus dem Bereich gekämpft und haben sich dann halt schwarze Handschuhe verpasst und als Kompanielogo einen Totenschädel verpasst. Ich glaube, die haben sich sogar umgenannt in Nemesis. Vielleicht kommt daher auch diese...
Die Nemesis, die zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie viele Destroyer benutzt haben.
Ja.
Und deswegen war schwarz da so die gängige Farbe.
Geil.
Da rede ich ja auch noch mehr drüber.
Ja, das finde ich übrigens wild, ne? Ich meine, auf der einen Seite spricht das ja sehr, ne? Ultramarines, die absoluten Pragmatiker, ne? Die gucken, was kann ich hier einsetzen? Und das wird dann gemacht. Und auf der anderen Seite Destroyer, also ein wandelndes Verbrechen gegen die Genfer Kriegsrechtskonvention irgendwie, ne, so.
Ja, kommt auch noch. Daddy,
ist nämlich im Primarchenroman von Robert Gilliman aus der Primarchenreihe wird das nämlich thematisiert. Das habe ich nachher nämlich auch als Favorite Schlacht reingenommen. Da geht es nämlich um Gilliman, den Nemesis Orden und sein Verhältnis zu Destroyern und warum er das am Ende dann doch zähneknirschend akzeptiert, weshalb es das geben muss. Die waren nämlich sehr, sehr stark gegen die Destroyer. Aber es gibt Fälle, da ist so ein Exterminatus auf die Art und Weise die sinnigste Lösung.
Geil. Die einzige Lösung, sag es, wie es ist.
Ja.
Einzige.
Destroyer sind super.
Ja, ich auf jeden Fall eine Einheit, die definitiv noch in die Reihen meiner Death Guard aufgenommen wird.
Ja, aber wo ihr auch meintet mit den farblichen Markierungen, das ist ja sowieso, finde ich geil, dass sie ständig reinbringen, wie diese gängigen Sachen, die wir aus 40k jahrelang kennen und nie hinterfragt haben, alles irgendwie so aus Zeiten des Großen Kreuzzugs und des Großen Bruderkriegs übernommen werden, ne? Mit den Schultermarkierungen.
Das Sergeant Roter Helm.
Genau, Sergeant Roter Helm kommt ja aus der Verbrennung von Kalf.
Die Heraldik war auf jeden Fall super individuell, je nachdem, welche Kampagne man zum Abschluss gebracht hat. Und es war dann aber auch so, dass zu einem gewissen Zeitpunkt das ein toter Schuh wurde. Oder es wurde auf jeden Fall nicht mehr weiter gemacht, weil ein gewisser jemand in Erscheinung trat. Ja. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 30.000 Legionäre voll ausgebildet unterwegs oder über 30.000. Und die erhielten dann auch quasi die 12. Expeditionsflotte und durften losziehen und auf eigene Faust ihr Ding machen. Mhm. Und im Zuge dessen gab es dann nachher auch die große Zusammenführung mit ihrem Primarchen, dem Robute Gilliman. Da wollen wir aber jetzt in dieser Folge gar nicht großartig drauf eingehen. Das wird tatsächlich passieren in einer weiteren Folge, wenn es um den Robute Gilliman geht.
Der Roboter-Gorillamann.
Der Roboter-Gorillamann, wie er aber auch gemeinhin genannt wird. An dieser Stelle müssen wir auch leider von unserem lieben Andy Abschied nehmen. Und auch da trifft's halt mal wieder zu, was wir alle sind. Wir sind Familienväter, kleine Kinder. Es kann durchaus zu spontanen Unterbrechungen kommen.
Ja.
Und in diesem Fall hat bestimmt mindestens eine volle Windel dazu geführt.
Ich sitze ja auch mit von bis in den Nacken eingeschissen, also.
Okay, wenn ich jetzt ich bin heute Morgen aus dem Nachtdienst rausgekommen. Ich habe letzte Nacht zumindest volle Windeln gewechselt, aber nicht.
Geil.
Okay. Nee, für jede Aufnahme habe ich mir hier so einen kleinen Überstülp-Dekar mit Beinbeutel-Dekar. Also ich lasse laufen. Ich muss nicht aufstehen, das ist ganz angenehm.
Ist auch warm, erstmal.
Am Bein auf jeden Fall, ja. Genau. Also an dieser Stelle, war schön mit dir, Andy. Wir werden dich vermissen. Big Grüße gehen raus.
Nächstes Mal ist er wieder dabei.
Ja. Wir machen aber hingegen tapfer weiter, halten das Ultima U weiter hoch und kommen zu der Struktur der Legion. Und zwar die Struktur der Ultramarines hat von Anfang an als Blaupause für den späteren Codex Astartes gedient. Die waren halt, ja, wie du ja schon meintest, Dennis, das sind einfach die Vanilla Marines. Das ist einfach so die Gießform, in die man eigentlich am liebsten seine Marines reinfüllen will.
Gilliman gerne hätte, dass alle Marines in diese Gussform reinkommen. Stimmt.
Und viele Leute, ich sag mal, beim Adeptus Ministerium sauer aufstoßen lässt, wenn mal wieder einer nicht in diese Passform passt. Genau. Und zwar war die Legion in Orden unterteilt. Später gab es natürlich bei der ganzen Aufteilung der Legionen wurden ja sowieso die Nachfolgeorden gegründet. Aber in diesem Fall waren es jetzt auch schon während des großen Kreuzzugs war die Legion in Orden unterteilt und jeder einzelne Orden beinhaltete vanillamäßig genau 10 Kompanien, die wiederum je 1000 Legionäre beinhalteten. Das heißt, ein Orden waren 10.000 Legionäre. Das ist schon eine Menge, wenn da mal sowas auf einen zukommt, so ungefähr. Die wurden natürlich auch in Hackordnung ordentlich strukturiert. Das heißt, jede einzelne Kompanie, also wir gehen jetzt mal von unten nach oben, wurde von einem erfahrenen Captain kommandiert. Dann kam als nächste Schicht der Centurion. Das war schon ein Anführer einer ganzen Division. Eine Division war unterschiedlich ausgelegt, mal 3.000 bis 5.000Legionäre in Kompaniestärke. Da war schon einiges mit an Bord. Dann kommt der Legat, der als Kommandeur einer ganzen Schlachtgruppe galt. Und darüber war es dann halt der Ordensmeister, quasi die Spitze des Ordens. So, und natürlich, weil die so auf Struktur und Rangordnung ganz besonders viel Wert legten, haben die auch natürlich über dem Ordensmeister, sonst wären es ja schon 25, die alle ihr Stimmrecht hätten, haben sie nochmal eine Etage eingebaut, bevor der Primarch am Ende steht. Und zwar die letzte Instanz sind im Endeffekt die Tetrarchen. Und ich glaube, davon waren es 5 Stück in Summe. Ja, ich bin mir 4. nicht ganz sicher. Ich glaube, einer... Tetrarch, waren es doch 4, okay.
Ja, Tetrarchen. Von 4. Das, du hattest in der Antike, im späten Rom, hattest du Tetrarchen gehabt, die dann Rom teilweise wie so Kleinkaiser quasi verwaltet haben. Ah, okay. Da gibt es eine wunderschöne, kann man sich heutzutage noch angucken, gibt es in Venedig eine Säule, wo ein Vlies reingeklöppelt ist, wo die 4 Tetrarchen drauf zu sehen sind. Also wunderschön, mit ganz, ganz vielen Details, wie die angezogen sind, was die für Bewaffnung dabei hatten und so, super.
Ah, okay. Ja, schön. Ja, und wenn du das schon so sagtest, die hatten auch tatsächlich eine übergeordnete Rolle. Und zwar haben die halt nicht nur im Endeffekt die Aufgaben der Legion übernommen, die 4 Tetrarchen, sondern die haben quasi das Kommando über einen ganzen Subsektor gehabt. Also ich glaube auch, dass bis heute diese Art der Führung bei den Ultramarines weiterhin beinhaltet, also auch diese Bezeichnungen, allerdings in natürlich kleineren Zahlen mit deutlich weniger, ich sag mal, Marines pro Kompanie. Mhm. Genau, und zu guter Letzt muss man einmal klipp und klar gesagt haben, die Ultramarines waren neben, glaube ich, den Bloodbearers die personenstärkste oder legionärsstärkste Legion zu Zeiten des großen Kreuzzugs. Wir sprechen hier von 25 Orden, also 250.000 Legionären. Das ist eine Ansage.
Ja. Also das lag aber auch nicht nur daran, dass die halt so eine bekömmliche Gensaat hatten und so erfolgreich Rekruten aufgenommen haben. Es gibt ja 2 Orden, die The Lost and the Damned, ja. Mhm. Der verlorene und der verdammte Orden. Man geht davon aus, dass mindestens ein Orden quasi das, was von denen gerettet werden konnte, was nicht irgendwie korrumpiert war oder sowas, in den Ultramarines aufgegangen ist. Und auch während der Horus Heresy ist der Orden zu irrsinniger Größe oder die Legion zu irrsinniger Größe angeschwollen, weil auch alles oder sehr viel, was bei anderen Orden, also was an Verräterlegionen nicht Verräter geworden ist, ne? Also die ganzen loyalen Kräfte, die wurden gerne und häufig in die Ultramarines reingesteckt, um halt auch weil die Ultramarines ja so Pragmatiker sind und die gerne mal über den Tellerrand geguckt haben, und das war einfach nur sehr guter Input, ne? Also man kann davon ausgehen, dass ein Großteil der loyalen Iron Warriors zum Beispiel in den Ultramarines aufgegangen ist.
Ah, okay. Ja. Ne, und dass das Anschwellen der Legion so schnell und so viel, so erfolgreich war, das hat auch noch 2 weitere Gründe. Einmal natürlich, genau, die Gensaat ist sehr bekömmlich. Die haben ja sich überall bedient. Das heißt, sie haben irgendwas unterworfen oder irgendeine Menschenwelt unterworfen und haben eigentlich nahezu überall rekrutiert. Also die haben da einfach nicht wirklich großartig, die haben nicht unbedingt auf die Herkunft geachtet, sondern eher auf ich sag mal, Willens- oder Verhaltensmuster der Rekruten oder potenziellen Rekruten. Und wenn die halt, ich sag mal, Potenzial gesehen haben, haben die einfach mitgenommen und in ihre Legion aufnehmen lassen. Einmal das war noch ein Posten. Und dass sie halt zu Beginn auch extrem häufig eher, und das habe ich auch erst später herausgekriegt, die haben halt auch, ich sag mal, sich mehr inneren Konflikten zugewandt. Das heißt, die anderen Legionen und imperialen Regimenter und Armeen etc. waren dabei, halt immer weiter nach außen zu dringen von Terra aus. Und die haben halt quasi in der zweiten Reihe häufig noch gestanden, gerade zu Beginn, und haben eher intern Konflikte gelöst. Das lag aber auch an ihrer Art und Weise, wie sie halt mit Menschen agieren konnten. Also die konnten mit, ne, die haben ja halt ihre Trupps halt anderen Armeen und Regimentern zugeordnet als Führungsoffiziere und Co. Und in diesem Fall war es dann halt auch so, dass sie dadurch halt besser interne Konflikte haben lösen können. Und einen dieser schönen internen Konflikte, den wirst du ja nachher noch einmal mit aufführen.
Ja. Yeah.
Genau. Kommen wir zur Rekrutierung, weil wir jetzt gerade schon dabei sind, wie sie halt so angeschwollen sind. Das ist nämlich auch nochmal ein Aspekt. Die Rekrutierung bei den Ultramarines ist so komplett anders, finde ich jedenfalls, als bei den ganzen anderen Legionen. Mhm. Wohingegen bei den ganzen anderen Legionen darauf geachtet wird, auf spezielle Aufnahmemuster, die müssen im Vorfeld sich schon extrem beweisen. Also die Aspiranten müssen ein Übermaß an irgendwelchen Sachen mitbringen oder sich durch irgendeine Heldentat schon zu diesem Zeitpunkt irgendwie behauptet haben. Ist es so, dass halt, klar, die Aspiranten für die Ultramarines, die nehmen jetzt nicht jeden dahergelaufenen. Aber die sind da halt, ja, weiß ich nicht, die gucken halt nach anderen Maßstäben und was ich so erstaunlich finde, die kommen halt von überall her, ne? Die rekrutieren überall her und die Aspiranten müssen eigentlich, man könnte sagen, zwei dicke, fette Tests absolvieren. Der erste große Test ist das Überleben in der Wildnis. Individuell, egal auf irgendeinem Planeten. Also das heißt nicht, dass sie jetzt auf ihrer Heimatwelt in einer Wildnis überleben müssen. Das gibt's ja, glaube ich, auch gar nicht so wirklich, sondern irgendwelche Planeten, Todeswelten etc. Und abhängig davon, auf welcher Welt sie sich befinden, da müssen sie quasi entweder eine gewisse Strecke zurücklegen mit einem minimalen Überlebenskit oder die müssen einfach nur überleben oder vielleicht halt auch mal irgendein Tier niederstrecken. Irgendetwas in der Richtung. Mehr müssen sie nicht. Und das Krasse ist, wenn sie bei dieser Aktion, zum Beispiel beim Erlegen eines Löwen oder so, einen Arm verlieren, heißt es nicht automatisch, okay, ihr seid gestorben für das Rekrutierungsprogramm, ihr könnt eure Koffer packen, einhändig, und gehen. Nein, die wurden tatsächlich von den Apothekari der Ultramarines aufgenommen, die haben Ersatz gekriegt für den abgebissenen Arm und durften halt mit ihrer Ausbildung und der Vorbereitung auf Test Nummer 2 weitermachen. Und das ist so ganz anders als bei allen anderen Legionen, die ja, wenn sowas passiert, dann bist du am Arsch, dann hast du verloren. Die haben nämlich nur eine Sache im Sinn, und zwar der Überlebenswille steht bei denen im Vordergrund. Wenn die sehen, dass der Überlebenswille hoch ist, und das ist nämlich übrigens auch meine Vermutung, warum die ganz am Anfang, also dieser Gedanke Überlebenswille, dass der schon ganz früh in der Legion, noch bevor der Roboter Gilliman dabei war, schon der Fall war, deswegen bei den Warborn. Das war halt, die haben ja diejenigen aufgenommen in ihre Reihen, die halt bis zum Schluss Widerstand geleistet haben. Also diesen Überlebenswille gezeigt haben, dass sie halt für ihre Sache einstehen. Und ich glaube, dass es spielt auch eine Rolle mit in diese Rekrutierung, dass sie das halt davon übernommen haben und deswegen haben sie damals auch die Unterworfenen erst übernommen. Naja, das war auf jeden Fall der erste Test. So, dann hast du halt da ein paar Amputierte und so weiter. Nein, also diese ganzen Aspiranten, die überlebt haben.
Ja, auch, ne? Ja, weil wir leben ja auch in einer Zeit, wo es gar kein Problem ist, halt, ja, verlierst einen Arm, kriegst du halt einen Bionik, ne?
Ja, das ist ganz normal. Heutzutage, ich sehe das auf der Arbeit. Da verlierst du ein Ei und dann kriegst du eine Hodenprothese. Easy. Ja. Wo wir jetzt wieder beim Sackthema sind. Test Nummer 2. Der zweite Test, und den finde ich irgendwie ganz cool, von der Überlegung her, und zwar muss der Aspirant im zweiten Test einen Kampf gegen einen vollwertigen Space Marine überstehen. Oder zumindest, den muss er einfach machen. Und
richtig scheiße.
Ja, voll. wenn man das jetzt so hört, denkt man sich auch erstmal so, okay, Alter, da kämpft jetzt einer, der noch in keinster Weise irgendwelche Bioniken oder sonstiges drin hat und der soll jetzt mal einen ausgewachsenen, fertigen Space Marine fertig machen. Schwierig. Und deswegen ist es halt auch logisch, da steht nicht der Sieg im Fokus. Kann es auch gar nicht, muss man ganz klipp und klar sagen, sondern es wird einfach darauf geachtet, an dem oder der Aspirant wird bewertet an dem Grad seines Scheiterns. Und das finde ich halt irgendwie ganz witzig. Das heißt, je besser er sich behauptet, oder wie eingangs erwähnt, der Überlebenswille gezeigt wird, dann hast du halt Potenzial und kannst weitermachen. Mhm. Wenn du hingegen gleich die Flinte ins Korn wirfst oder dich dämlich genug anstellst, dann ja, kannst du es vergessen. In den absolut seltensten Fällen schafft es oder hat es bereits ein Rekrut geschafft, zumindest einen Astartes zu verwunden. Und das ist natürlich schon was ganz Besonderes. Und es hat sich in fast allen dieser Fälle herauskristallisiert, dass dadurch ein ehrwürdiger Held der Ultramarines geboren wurde, der also Geschichte geschrieben hat in den Reihen der Ultramarines.
Ja.
Also das ist sozusagen erwiesen. Häufiger sterben allerdings die Rekruten und bleiben natürlich dann auf dem Boden liegen. Und das finde ich auch wiederum famos. Das ist auch wieder komplett anders als bei anderen Legionen. Das heißt nicht, dass sie komplett ausscheiden. Also das heißt, die sterben, ja, okay, die sind jetzt tot. Und dann wird da erstmal philosophiert, okay, der hat irgendwie aber seinen Job ganz gut gemacht. Und siehe da, der Apothekari kommt mit seiner Spritze an und wiederbelebt den Rekruten. Und er darf tatsächlich wieder ins Leben zurückkehren und seine Ausbildung beginnen und bekommt dann halt ja, seine ersten Implantate und Co. eingesetzt.
Du bist zwar jetzt tot, aber an dieser Stelle endet die Möglichkeit, dem Orden zu dienen, nicht. Nein, du darfst noch als Korpsstarch in die Mägen unserer Brüder füllen.
Nee, das ist es ja nicht. Die dürfen dann halt wirklich zu vollwertigen Marines werden. Und das ist halt so komisch, weil alle anderen Legionen, glaube ich, so wie wenn da einer stirbt, dann ist es, ja, dann tschüss. Dann ist
aus, ne?
Und in diesem Fall.
Also, sagen wir so, im besten Fall ist dann aus.
So. Im schlechtesten Fall, okay, endest du als Türstopper, als Servitor-Türstopper.
Ja, ne? Oder vielleicht als Wanddeko bei Nightlords oder so. Bodenbelag, als Fliese, dein Gesicht.
Ja.
Dein Gesicht, dein empfindungsfähiges Gesicht darf als Fliese weiter dienen. Leider tragen wir alle Stöckelschuhe.
Autsch, Autsch, Autsch. Ah, okay, heute habe ich wieder die Spitzenschuhe an. Genau, die restliche Ausbildung der Rekruten ist, kann man in zwei Sätzen erwähnen, die ist wirklich einfach nur strikt methodisch und auf Effizienz ausgelegt. Da wird nicht jetzt großartig irgendwie ein Brimborium durchgezogen und gleiches Spiel gilt bei der Einpflanzung der Gensaat und der Implantation der Organe, die in vielen anderen Legionen und später auch Orden natürlich als ein heiliger ritueller Akt angesehen wird. Das sehen die Ultramarines absolut nicht. Die sehen den absoluten Pragmatismus in der Richtung. Und ja, das wird so durchgezogen, könnte man sagen.
Hervorragend. Darf ich die Heimatwelt machen?
Wenn du möchtest, aber sicher.
Gerne. Also, wie auch schon der Primarch der Ultramarines Robut Gilliman, so wie er wahrscheinlich ausgesprochen wird, zumindest laut Black Library Hörbüchern, ist auch die Heimatwelt der Ultramarines eine Welt mit einem wilden Namen. Und ich habe den schon sehr oft sehr wild ausgesprochen gehört. Aber allen Anschein nach heißt die Heimatwelt der Ultramarines McCrack. Ja, das ist
Nicht Makragge?
Makragge. Oder Makarage habe ich auch schon gehört.
Makarage, oh, das finde ich gut.
Das klingt wie französisches Gebäck.
Das passt auch zu Gilliman. Okay, lass uns beim Makarage bleiben.
Und ja, das ist nicht nur die Heimatwelt, da steht auch die Ordensfestung. Richtig fettes Ding. Allerdings das ist halt auch so die Hauptwelt vom Ultramar-Sektor. Die Ultramarines sehen aber im Prinzip den kompletten Sektor als ihre Heimat an. Ne? Der Sektor ist auch bekannt als die 500 Welten von Ultramar und war zu Zeiten der Horus Heresy und davor so quasi, also komplettes Reich der Ultramarines. Mittlerweile ist das alles ein bisschen eingeschrumpft. Ne? Ich meine, vorher hattest du Hunderttausende von Space Marines, die diesen ganzen Sektor 500 Welten ja bewachen konnten, mit mittlerweile nur noch 1000 Space Marines im Orden der Ultramarines und halt den Nachfolgeorden, die noch in diesem Sektor angesiedelt sind, ist es etwas weniger. Wir reden da von etwa 13 Sternensystemen, mit aber immerhin Dutzenden von Welten.
Auf jeden Fall. Eine ganze, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Richtig viel im Vergleich zu manchen Orden, die ja nun wirklich irgendwie einen Planeten haben. Und
ja.
That's it.
Und ja, das ist also immer noch krass. Und im Prinzip ist es also auch schon vor der Horus Heresy und auch jetzt ist das so eine Art Utopia davon, was das Imperium sein könnte. Ne? Daran ist nicht zuletzt die Weitsicht von Robert Gilliman schuld, aber auch halt ja diese Gensaat, die halt diese Eigenart hat, dass Leute, die damit beglückt werden, zu halt ja im Prinzip perfekten Strategen und ja auch aber auch Politikern werden. Ne? Also Ultramarines sind im Prinzip, auch wenn es halt ja es sind halt immer noch Space Marines, aber das sind halt sehr gute Diplomaten auch. Und so ist es halt dann auch gekommen, dass wenn man das Glück hat im Segmentum Ultra, im Ultramar-Sektor geboren zu sein, dass es doch einem sehr, sehr gut geht. Ja? Also es ist nicht so eine kriminalitätsverdreckte Höllenwelt wie Nostromo oder sowas. Ne?
Ja, das ist ja wirklich, das ist ja so der Bodensatz. Aber
ja.
Alleine, wenn man schon so vom durchschnittsimperialen Bürger ausgeht, ist es ja ein himmelweiter Unterschied zu unserer jetzigen Lebenssituation oder halt, also ich glaube, unsere jetzige Lebenssituation, wie wir ja hier jetzt zu Hause sind, können wir vergleichen mit dem Leben tatsächlich im Ultima-Sektor.
Mindestens.
Mindestens, ja. Wenn nicht sogar noch mehr Goldstaub.
Ja, es sind halt wirklich, ne, also man kann sich halt vorstellen, das ist halt Space Peak. Space Rom sozusagen, ne? Also du hast überall gigantische so Gotik, Romanik Bauten, alles ist sauber, allen Leuten geht's gut, es sind sehr, sehr reiche Welten, es gibt keine Aufstände, Rebellionen, weil die Leute alle zufrieden sind, die Planeten sind super, super sauber, Industriewelten existieren, ohne dass es halt irgendwie die ganze Zeit Säure regnet und ja, das ist fürs Imperium geht's im Prinzip nicht besser. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, warum ist das denn so, ne? Also ja, wie gesagt, zum einen, weil die Ultramarines halt so vorausschauende, den Menschen zugewandte Herrscher sind, aber zum anderen liegt's halt auch daran, dass die halt vom Imperium selber gigantischen Zucker in Arsch geblasen bekommen. Die müssen nämlich keine Steuern zahlen. Also die Leute, die da wohnen, schon, aber die Planeten nicht. Die drücken den Zehnt nicht ab, sondern also ans Imperium, sondern das fließt halt alles direkt wieder in die Kommune. Das ist ein Luxus, der keinem anderen Orden irgendwo zukommt. Ne? Und ja, das, was
die Ultramarines halt einnehmen. Ich glaube, Huron hätte sich damals in unserem Butter-Konflikt ja sowas gewünscht.
Ja, ja.
Dann wäre nämlich die ganzen Steuereintreiber nicht rumgekommen.
Also, das ist schon krass. Ne? Ja, und darum floriert halt Ultramar. Ne? Also, Du hast sehr, sehr funktionale Planeten mit stabilen Geburtenraten, quasi keine Mutationen, weil es keine Verschmutzung gibt und so weiter und so fort. Und so ist halt Ultramar neben dem Unterhalt für einen kompletten Space Marine Orden, also mehrere Space Marine Orden, muss man ja sagen,
ja,
auch in der Lage, noch zahlreiche weitere sterbliche Regimenter zu stellen. Obwohl die eigentlich auch von diesem Rekrutierungssystem ausgenommen sind, ne? Weil die ja eh schon so toll sind. Das ist ja alles geil da.
ja.
Aber ja, und so ist es halt auch. Natürlich die höchste Ehre ist es, ein Space Marine zu werden, aber es ist auch eine große Ehre, als Sterblicher an der Seite von Space Marines vielleicht sogar als Mitglied eines dieser Regimenter in den Krieg zu ziehen.
Ja, und man muss sie halt auch nochmal so in den Kopf rufen. Die lieben das halt natürlich dann halt auch, sich freiwillig zu melden. Auf der anderen Seite, ja, okay, die sind rein gesetzlich nicht dazu verpflichtet, irgendwie Regimenter zu stellen, weil sie jetzt Rekrutierungssystem für die Space Marines dienen. Aber wir reden hier von Dutzenden von Welten, von ganzen Systemen, die einfach alle davon ausgenommen sind. Also absoluter Luxus im Vergleich zu vielen anderen. Vorher, wie gesagt, ne, wo ein Orden, sag ich mal, eine Rekrutierungswelt hat. Ja. Und die ist dann halt ausgenommen von der Regimenterbildung.
Boah, ja. Entschuldigung, ich muss mich kurz nochmal revidieren. Ich habe am Anfang gesagt, Rick Priestley war dieser Ultra. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, war das Jarvis Johnson, der dieser Ultramarine, Ultra-Fanboy bei GW ist, ne? Der
ach so, das weiß ich ehrlich gesagt echt also, nicht.
Wenn ich mich richtig erinnere, er war es, der mal irgendwo in einem Interview gesagt hat, alle anderen Space Marines wünschen sich Ultramarines zu sein. Ich dachte, das soll ich jetzt lass mal die Kirche im Dorf, ne? Also,
das von
ja gar nicht. Ich glaube zum Beispiel Space Wolves sind sehr froh damit, Space Wolves zu sein.
Mein persönlicher, ganz großer, alter Name bei GW und mein persönlicher Ultramarine, Andy Chambers, als ja, größter Ork-Fan überhaupt.
Nehmen wir mal. Jarvis Johnson. War es Jarvis? Ich will jetzt auch niemandem zu nahe treten. Nee, Jarvis Johnson war es nicht. Wer war denn dieser Alter? War es doch Rick Priestley? Ich weiß es nicht mehr. Ich gucke nochmal nach und
ich weiß es auch nicht.
Ja? Aber ja, Andy Chambers, bester Mann. Allein ja. dieses geile Foto mit Fokuhila und Schnorris. Von
und halt auch einfach von Anfang an dabei. Und der war natürlich der Namensgeber meiner persönlichen Bibel, sprich Warg, rund um die Orks. Genau. Was man auch vielleicht auch nochmal, das hätten wir nochmal eingangs erwähnen sollen, dieses System, und ich glaube, da kommen wir auch tatsächlich eher nochmal in der Roboter-Gidiman-Folge drauf, diese Systeme, Ultima, Ultrama, wie auch immer, dieser ganze Bereich, der war ja schon tatsächlich trotz der Zeit, also des dunklen Zeitalters der Technologie und der darauf folgenden Zeit des Weltenbrands, die haben das unfassbar gut überstanden.
Ja.
So, und quasi da, wo Roboter Gilliman gelandet ist, der ist in ein gemachtes Nest gefallen. Das heißt, die Voraussetzungen waren da schon enorm. Das heißt, die waren damals intakt, die sind intakt geblieben und sind bis heute intakt. Also egal, wo ich wiedergeboren werden wollen würde als in diesem ganzen Universum, wäre es in dem Bereich, weil ich glaube, es ginge mir gut.
Ja.
Wenn ich am Ende Ultramarine werde, dann ist es halt so.
Dann ist das halt der Preis, den man gerne zahlt.
Ja.
Aber dafür kannst du auch geilen Römer-Scheiß tragen.
Ja, Mann. Ich würde immer einen Lendenschurz ohne was drunter tragen.
Meine
Beste. genau. Soll ich die Bewaffnung machen?
Hau rein.
Ja, es gibt nämlich da nicht viel zu berichten. In den meisten anderen Legionen gibt es halt irgendwelche Besonderheiten, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Bewaffnung eingeht. Das heißt, die einen haben mehr Nahkampfauslastung und dementsprechend besonders viel Engagement, das eine zu nutzen, das andere zu nutzen. Die haben mehr Fahrzeuge, die haben schnellere Jetbikes und Co. und so weiter. Das ist alles extrem Vanilla bei den Ultramarines.
Ja.
Die haben einfach alles an Bewaffnung, was ein Orden benötigt oder haben kann. Und die haben halt auch nichts im Übermaß. Also die haben einfach immer volle Schränke, könnte man sagen.
Ja.
Natürlich dadurch, dass sie halt sich auf ein so breites Ressourcensystem im Ultima-Sektor, so, dass sie darauf zurückgreifen können. Deswegen haben die halt immer genug zur Verfügung stehen. Das Einzige, was man klipp und klar sagen muss, was sie nicht en masse zur Verfügung stehen haben, ist eine Flotte. Das ist nämlich was Besonderes im Vergleich zu allen anderen Orden und Legionen. Die Ultramarines haben im Vergleich zu den anderen oder zu den meisten anderen Orden heute, aber auf jeden Fall zu allen anderen Legionen, die kleinste Flotte, auf die sie zurückgreifen können. Das liegt in der Natur selbst. Du willst was sagen, Dennis?
Nee, ich wollte nur sagen, das liegt ja eigentlich nur daran, weil sie die gar nicht brauchen.
Eigentlich nicht.
Nee. Ja.
Und zwar, die wissen, wo sie sparen müssen. Dadurch, dass sie extrem gute Diplomaten sind und halt immer guten Kontakt zu allen anderen Armen der imperialen Armee aufrechterhalten haben und natürlich immer so gut mit denen interagiert haben, hat natürlich Gilliman immer extrem guten Draht zur Admiralität gehabt und konnte zu so ziemlich jeder seiner Kampagnen, für die er irgendwelche Großkampfschiffe braucht, einsatzfähige von der imperialen Flotte nehmen. Ja. Oder beziehen. Und die haben auch natürlich sofort gesagt, jo, wie viele Großkampfschiffe brauchst du? 14? Ach komm, kriegst du 20. Ja. So, also die sind quasi von allen Seiten angesprungen und haben die unterstützt. Und somit hatten die Ultramarines per se nicht die Notwendigkeit, sich selbst um Großkampfschiffe zu bemühen. Die hatten welche, das steht außer Frage. Die hatten aber in Summe und Anzahl deutlich weniger und natürlich auch nochmal deutlich weniger Eskorten als viele oder alle anderen Legionen und viele Orden heutzutage. Also das ist tatsächlich eine kleine Besonderheit.
Genau.
Und wir wollen euch noch mal ein paar Spezialisten vorstellen, bevor wir jetzt mittlerweile, wir wären ja sonst ursprünglich, hätten wir drei Konflikte oder Situationen in der Geschichte des Ordens erzählt.
Eigentlich hätten wir vier.
Stimmt, ganz ursprünglich vier. Wir wollten eigentlich zu viert aufnehmen, das stimmt. Ja. Jetzt, aber wir, weißt du, die alten Silberrücken halten durch.
Ja, so. Operation Silberlocke war doch bei einer sehr beliebten Partei gerade. War doch irgendwie der Schlüssel zum Erfolg.
Was dir an Behaarung fehlt, habe ich auf jeden Fall oben und unten mehr.
Aber hallo, also allein dein gammeliger Bart gerade ist schon...
Vom Gesicht.
Ja, klar, ich auch.
Die Silberlocken rund um den After wollte ich jetzt nicht erwähnen.
Kommen wir zu Spezialisten. Also ja. Auch wenn die Ultramarines alles in allem doch sehr standardisiert sind, haben die auch Spezialisten. Das liegt jetzt aber nicht unbedingt daran, dass die sich die irgendwie selber ausgedacht haben. Nein. Die haben mit der Augen geklaut, ne? Es ist im Prinzip, ich will jetzt nicht sagen, wie die Chinesen das gemacht haben, gerne mal, ne? Aber das ist schon alles so ein bisschen hier und da ein bisschen abgekupfert. Aber das ist jetzt nicht so, um den China-Vergleich nochmal anzustrengen. Es ist nicht so wie irgendwie Iron Warriors Truppen bei Temu gekauft oder so. Nee, die sind dann halt auch noch. Ich weiß nicht, wie es in der aktuellen Edition ist, ne? Aber ja. Im alten Horus Heresy waren diese geklauten, von anderen Orden geklauten Spezialeinheiten auch noch immer härter als die ursprünglichen Orden eigentlich selber da hatten, ne? Also
das liegt in der Natur der Ultramarines.
Es ist echt so jetzt, ne?
Und nicht jetzt so sein eigenes Ding durchziehen, sondern die sehen halt irgendetwas an einem anderen Orden, in einer anderen Legion, was sie als cool empfinden und übernehmen das und versuchen dann noch das zu verbessern.
Mhm. Ja. Weil die ja nicht eh schon jede Menge geilen Scheiß haben, ne?
Nö.
Nö. Dann machst du auch noch, dann kriegst du auch noch Tyrant Siege Terminators in Form der Fulmentarus Terminator, ja? Die dann auch noch geiler sind als die von Iron Warriors. Und zwar sind das, wie schon gesagt, die Tyrant Siege Terminator. Ich meine, es ist ziemlich klar, dass man sich die abguckt, weil die ultra geil sind, ne? Und auch noch cool aussehen. Was will man
denn mehr? Das sind sie allerdings.
Ja, ne? Was will man mehr als einen, als ein Kataphrakti-Terminator-Trupp mit einem fetten Raketenwerfer, ne? Wie heißen die noch? Zyklon-Raketenwerfer auf den Schultern. Und zwar jeder von denen. Ich liebe sie, ich spiele sie gerne, ich hab welche. 10 Stück. Und
10 gleich. Es ist eine Truppe.
Ja. Und es ist genau das, was man will, ne? Du schmeißt einen Haufen Schwerstinfanterie aufs Schlachtfeld und die schießen einfach alles zu Klump. Ne? Das, was da weg muss, kommt, muss weg.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese Fulmentarus Terminator oder halt die Tyrants Siege Terminator der Iron Warriors, das sind für mich rein optisch die Vorläufer, eigentlich rein objektiv, also so, die Vorläufer als Modell von den Saturnines. Die Saturnines, ja. Die wirken halt ja, die Modelle kamen ja später raus, die wirken ja jetzt wie eine Wand. Und ja. Wenn die halt so aufs Spielfeld marschieren. Aber genau das gleiche Bild haben bei mir genau diese beiden Arten von Terminators schon ausgelöst. Weil die ja. halt mit diesen Aufbauten der Raketenwerfer auf den Schultern obendrauf wirkten die einfach schon so groß und breit und massiv. Ja. Und für mich die ursprünglichen, oder vielleicht auch liegt das da ja auch irgendwie so ein bisschen mit drin.
Ja. Die sind halt echt gefahren, sowas, ne? Das sind, ne, also mit hier Frag- oder Crack-Granaten. Also allein auf also mit dem richtigen Dings aufgestellt, mit dem richtigen Prätor, nee, nicht Prätor, wie heißt er? Meine Güte. Der Untergeneral sozusagen. Konsul, mit dem richtigen Konsul aufgestellt, also wirklich eine Gefahr für so ziemlich alles auf dem Spielfeld, weil die halt nicht nur im Beschuss echt rasieren können. Es sind halt auch immer noch Terminator, ne? Also die können auch. Die kannst du ja auch alle mit E-Fäusten oder Kettenfäusten ausrüsten. Und dann kloppen und schneiden die da auch noch alles an Schwerstgerät, was du denen auf kurze Entfernung da in den Weg stellst, kurz und klein. Also finde ich ganz, ganz toll. Also einer von zwei Rants, ja, der andere kommt jetzt gleich bei der nächsten Gruppe. Aber ich nach wie vor, auch wenn ich die früher immer geil fand, ich habe immer lange, lange Zeit gehofft, dass die Saturnine Terminator irgendwann mal bringen. Aber so wie sie es jetzt gemacht haben, bin ich kein Fan. Zum einen, also ich habe in letzter Zeit sehr viele geile Umbauten bei Instagram gesehen, gefallen mir alle besser als die Saturnines aus der Box. Aber ich fühle die einfach null. Und ich weiß halt nach wie vor nicht. Ich habe mich immer gefragt, was für eine Lücke sollen die schließen? Und ich habe das Gefühl, jetzt wo die da sind, spielt keiner mehr Tartarus oder Kataphrakti. Ich sehe überall nur noch Saturnines. Finde ich schade.
Ja, mich holen. Also ich habe eine wirklich noch bevor die jetzigen rauskam, eine wunderschöne Saturnine-Adaption von den Death Guard gesehen und ich glaube, alleine deswegen werde ich mir für die Umbauten ein Dreier-Truppe sorgen, weil die einfach, das war einfach ein cooler Umbau. Mhm. Aber ansonsten, nein, dieser Weg zurück, den halt die neue Box gemacht hat, den finde ich persönlich, aber das ist halt nur meine persönliche Meinung, nicht gut. Und genau wie du schon sagtest, ich weiß halt auch nicht, welche Lücke da geschlossen werden soll.
Ja. Im Prinzip wird da was mit abgelöst, aber das ist nicht so, dass ich sagen würde, oh, das fehlt.
Ja, nee, eben genau. So, ich hatte jetzt auch definitiv nicht den Bedarf an MK2ern beispielsweise oder einem Saturnine Cybot oder
ja, das ist ja nochmal on top. Den habe ich ja irgendwie gar nicht auf dem Schirm.
Aber ja, ich auch nicht.
Also wofür brauche ich den,
Ich rufe morgen mal bei GW an. Das können wir ja so nicht stehen lassen.
Ne, aber wenn ich doch schon Leviathan habe und den anderen, wie heißt er? Ach, meine Güte.
Der Contemptor.
Und einen Contemptor habe.
Ja, oder selbst den Kasten. Cybert? Selbst den kleinen Kasten, den du noch dabei hast.
Ja, den habe ich.
Oder doch den Deredro, wenn du jetzt irgendwie alle Modelle angehen willst.
Ja.
Aber dieser Saturnine Cybot, nee, der das für mich ist das nix, sagen wir. Und ich spiele schon eine Legion, also die Death Guard, die definitiv nicht großartig auf neuere Produkte zurückgreifen konnte. Und nö. Aber ich glaube, wir verlieren uns langsam gerade in der Debatte.
Egal. Rund um Machen wir mit den Evocati weiter. Also,
ja, genau.
Um mal ganz kurz eine meiner absoluten Lieblingsserien hier mal zu erwähnen, ne? Rome. Also, wenn ihr mal eine geile historische Serie gucken wollt, die ist schon was älter, ist mittlerweile fast, vielleicht knapp 20 Jahre alt, ist eine alte HBO-Serie, Rome, ne? Also,
ich glaube, ich habe die auch gesehen, ich fand die auch gut.
Irre gut.
Ja.
Ich glaube, zwei Staffeln kann man ganz gut durchsnacken, so ist nicht überladen. Von HBO, viel Sex and Violence, ist ein Vorgänger, also so einer der geistigen Vorgänger von Game of Thrones. Also wirklich schön ausgestattet und so weiter. Könnte ich jetzt lange drüber reden. Ganz, ganz toll. So, und die beiden Hauptdarsteller oder Hauptcharaktere, Titus Pullo ist ein Legionär und sein Centurio Lucius Vorenus. So, das sind nach ihrer Zeit in der Legion Evocati. Was sind denn Evocati gewesen? Das waren Veteranen, die nach ihrer Zeit in der Legion wieder freiwillig sich verpflichtet haben und da dann teilweise hohe Posten, ne, auch aufgrund ihres Veteranenstatus belegen konnten. Ist jetzt bei den Ultramarines aber nicht so. Hier haben wir eine Ausbildungsstätte also in Ultramar, wo diese Evocati der Legion ausgebildet werden. Und die bestehen zum einen aus besagten Veteranen, aber auch zu Neulingen. Etwa halbe halbe. Und da werden die ausgebildet. Ist ganz präsent in dem Roman Verräter, wo dann eine Schlacht auch um einen dieser Ausbildungsstätten dann tobt und die dann da quasi ihre Tore öffnet und dann da die ganzen Rekruten und so dann da ausspeien den World Eaters entgegen. Sehr schön. Genau. Ich weiß gar nicht, ob es da Modelle zu gibt, ehrlich gesagt.
Das kann ich dir auch gerade gar nicht so sagen.
Ja. Aber wo es auf jeden Fall Modelle zu gibt, sind die, ich hoffe, sie werden so richtig ausgespricht.
Ausgespricht.
Ausgesprochen.
Es ist spät.
Die Suzerain Invictarus-Einheiten. Finde ich nicht geil. Ja? Also, das sind geklaute Phalanx Warders, die ich von den Imperial Fists richtig geil finde von den Modellen.
Ja, ich liebe die.
Die Ultramarines Modelle sehen scheußlich aus, weil die so überladen sind. Das sind halt noch diese kleinen Resin-Körper, dann aber mit komplett überladenen Schultern und Köpfen und so. Und die haben halt ganz coole Boarding-Shields und E-Äxte. Das ist eine super, super nahkampfstarke Einheit. Das ist natürlich wieder stärker als die Phalanx Warders. Und die sind auch bekannt als einfach nur Victarii und gelten halt als die Elite der Legion. Die bilden die Gefolgschaft der Tetrarchen und fungieren als militärische Streitmacht zur Verteidigung des Lehens, als Schiedsrichter des Rechts für die Bevölkerung und als Ehrengarde für ihren kommandierenden Tetrarchen im Kampf. Genau.
Genau.
Dann haben wir noch die Locutarus Sturmtruppen.
Genau, die würde ich jetzt einmal übernehmen.
Hau rein.
Weil ich glaube nämlich, dass das wiederum eine Abkupferung ist von den Night Lords. Die Night Lords sind ja der Inbegriff der Terrorkriegsführung und vor allem sind sie ja dafür bekannt, dass sie im entscheidenden Moment die Sprungtruppen einsetzen, um die gegnerischen Linien zu brechen. Hm. Und die Locutarus Sturmtruppen sind nichts anderes als die Elite der Sturmmarines, also der Sprungtruppen, die im entscheidenden Moment im richtigen Moment einfach eingesetzt werden. Die sind jetzt nicht viele, es sind halt eher kleinere Abteilungen, aber die da sind, die haben es halt in sich. Das sind Meister des Nahkampfs und absolut geschickt da drin, überall zu landen. Und die springen genau in dem Moment nach vorne, wenn alle anderen quasi ihren Job gemacht haben, um dann ein Maximum an Verwirrung und Chaos zu stiften und den Gegner in Schlüsselposition zu brechen.
Das und denen halt die Haut abzuziehen und sich ihre Rüstung damit zu behängen.
Das ist zum Beispiel der Unterschied. Das ist die Verbesserung. Das machen die nicht.
Schade.
Das ist die Verbesserung.
Was nennst du Verbesserung?
Naja, Andy würde sagen, was anderes
sagen. Das ist keine Verbesserung. Ich bin nur cool,
wieder da. Hey, welcome back.
Das ist doch das Beste daran, sich aus Köpfen Hüte zu bauen.
Finde ich auch.
Ich wollte gerade sagen, generell bin ich auch eher ein Verräter und dementsprechend absolut auf deiner Seite. Aber ich glaube, aus Sicht der Ultramarines ist das nett, ein anderes Make-up aufzutragen als menschliche.
Was für Luschen.
Absolut. So, und zu guter Letzt, die letzte Abkupferung. So, noch eine klitzekleine Spezialisierung, die wir auch nochmal erwähnen sollten. Die Vigil Operati. Ja, ihr fragt euch, was sind die Vigil Operati? Das kann man nicht so ganz richtig sagen. Man könnte es vergleichen mit einer Geheimorganisation, die als Schattenarm der Militärregierung von Ultramar diente. Die haben sich darum bemüht, innere Bedrohung und Probleme in den 500 Welten von Ultramar zu zerstören, zu negieren, im Keim zu ersticken und die vorhandenen Verteidigungsmilizen aufzubauen. Also das war quasi wirklich so der sehr kleine Teil des Ordens, wahrscheinlich auch mit Leuten gespickt, also gar keine Marines, sondern eher Anwärter, die es nicht gebacken gekriegt haben oder es nicht geschafft haben, aber so viel überzeugende Arbeit abgeliefert haben, dass sie für den Orden weiterhin aktiv sind und auch schon die ersten ein, zwei körperlichen Verbesserungen drauf hatten. Die haben tatsächlich dann dafür gesorgt, dass es überall auch keine interne Konflikte gibt. Und das haben die wahrscheinlich abgeguckt von der Organisation oder der Kriegsführung der Alpha Legion.
Ja.
Also ihr seht, dass die Ultramarines bei diesen fünf Spezialisierungen, vor allem vier davon, also fast schon nachweislich, auf andere Legionen zurückzuführen, wie sie sich halt bedient haben an der Arbeit anderer oder zumindest an der Erfahrung anderer. Es ist auf der einen Seite natürlich einfach zu sagen, ey, du guckst ab. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, clevere Anpassung. Wurden gegen andere...
Besser gut geklaut als schlecht erfunden, ne?
Ja, ja, genau.
Ja, wie die Chinesen.
Oder deiner alten, nachweislich nicht so effektiven Struktur treu zu bleiben. Also man muss sich weiterentwickeln.
Ja, ja.
So.
Das ist ja auch so ein Ultramarine, wirklich internes Ding, ne? So immer dieses, was habe ich jetzt gerade gemacht? Hinterfragen, war das gut, war das richtig, ne? Ja, nein, und dann dementsprechend seine Lehren draus ziehen und dann adaptieren und weiterentwickeln. Ja.
Voll.
Genau. So, und damit wir euch nochmal jeder von uns hat sich so einen kleinen geschichtsträchtigen Moment ausgesucht aus der Ultramarine. Also die Ultramarines haben eine verdammt riesige geschichtliche Lore, die wir hier gar nicht einfach so besprechen können. Da würden wir hier 3, 4, 5 Stunden sprechen. Das geht gar nicht. Deswegen haben wir uns jetzt hier auf, jetzt können wir ja sagen, jetzt sind wir ja wieder zu dritt. 3 kleine Geschichten haben wir jeder von uns an Bord. Oder jeder von uns hat eine, meine ich natürlich, an Bord. Und es macht am meisten Sinn, wenn Dennis mit seinem Part anfängt, weil der rein geschichtlich auch an erster Stelle kommt.
Ja, aber ich habe jetzt schon so viel geredet. Sollte Andy nicht? Okay, ich kann es aber auch machen.
Aber es passt einfach.
Mir ist egal. Okay, fange ich an. Und zwar wollte ich euch gern die Osiris-Krise vorstellen. Ja? Also es ist wirklich, Krise wird hier groß geschrieben, weil, Spoiler, das ist der erste große und allgemein eine der größten Niederlagen der Ultramarines. Was ist die Osiris-Krise? Während des großen Kreuzzugs, wir wissen ja, ne, also Erde ist befriedet und der Imperator bricht zu den Sternen auf, um halt die Galaxis zu unterwerfen. Ne? Also erstmal wieder natürlich heim ins Reich sozusagen. Und dann alles, was vorher nicht schon irgendwie mal Menschenplanet gewesen ist, wird halt direkt unterworfen. Alien-Kulturen werden ausgerottet, da wo es nur geht. Hauptsache, alles wird Imperium der Menschheit. Und so haben wir es, dass zum einen, also es gibt 3 große Hauptvorstöße. Der eine war vom Imperator selber angeführt. Und dann haben Ferus Manus, Primarch der 10. Legion, Iron Hands, und Horus von den Luna Wolves halt auch ihre, haben große Heerscharen in die Sterne gelenkt. Die 13. Legion, die Ultramarines dagegen, erhielten den Auftrag, den inneren, die Galaxis in der Nähe von Terra zu erkunden. Und so kommt es, dass der dass die halt den Osiris-Cluster finden. Das ist ein Stern, das sind 11 Sternsysteme im Segmentum Solar, also wirklich nicht allzu weit weg vom heiligen Terra. Wird anfänglich halt auch von den Ultramarines sehr, sehr, sehr leicht unterworfen. Also die schließen sich eigentlich im Prinzip direkt bei Sicht dem Imperium wieder an. Und alles gut. Nur kommt es auf einmal dazu, dass Nachrichten zu Terra gelangen, ja, dass auf einmal im Osiris-Cluster Handelsschiffe beschlagnahmt werden, imperiale Patrouillen werden beschossen, Vertreter des Imperiums verschwinden einfach so. Und diese Welten, die halt ursprünglich relativ problemlos ins Imperium eingegliedert wurden, auf einmal stehen die halt in offenem Tumult. Ja? Das kommt halt auch ans Ohr der Ultramarines und die sehen das halt als persönliche Schmach, ne? Weil die haben halt ursprünglich diesen Cluster hier eingegliedert und waren natürlich da super stolz drauf, ne? Und und auf einmal fallen die halt vom Glauben ab, ne? Meine Güte, wer sind wir denn, ne? Also ich sag mal so, den Worldbearers wäre das nicht passiert. Und so kommt es, dass Lord Commander Gren Vosto, das ist zu der Zeit der Chef der Ultramarines, sich schwört, dass die Rebellion rasch und entschlossen beendet werden muss und nimmt's halt in die eigene Hand und führt die 12. Expeditionsflotte nach Septus 7. Das ist die Hauptwelt des Osiris-Clusters. Und plant einen gezielten Enthauptungsschlag gegen die Hauptstadt Cabaset. Cabaset, interessanterweise, ist eine Helmform aus der frühen Neuzeit. Sehr schön, können wir googeln. Schön. Zu dem Zeitpunkt ist der Orden übrigens noch nicht, oder die Legion, noch nicht mit Gilliman wieder vereint. Der ist zwar 2 Jahre vorher schon entdeckt worden, also der ist schon wieder da, aber aufgrund von Warpstürmen und sowas haben die es noch nicht geschafft, sich zu treffen. Und so liegt halt die Bürde der Legionsführung auf den Schultern von Lord Commander Gren Vosto. Zunächst verlief alles nach Plan. Mit dem Flaggschiff Zethlens Thunder, ja, das ist ein Goliath-Makro-Battleschiff und rund 40 Großkampfschiffen fallen die Ultramarines halt in diesen Cluster ein, fegen die orbitalen Verteidigungsanlagen beiseite und Vosto führt persönlich an der Spitze oder auf seinem Stormbird, auf seinem persönlichen Nico hat die Flasche leer, sehr schön. führt er den Sturmangriff auf den Planeten und die schaffen es auch verhältnismäßig unbehelligt da zu landen, aber sofort bei der Landung treffen die Space Marines halt auf massiven Widerstand. Tausende von Zivilisten in irgendwelchen komischen Raumanzügen kommen wie die Zombies irgendwie angewankt, ja, quasi leblos und stürmen also in irren Wellen an. Viele tragen improvisierte Waffen oder irgendwelche Sprengladungen für Selbstmordangriffe und trotz der wirklich unablässigen Wildheit der Angriffe selber wirken halt die Angreifer eher willenlos, stumpf, kalt, irgendwie unnatürlich. Die Legion kämpft sich halt tiefer in die Makropole herein, ne, durch Berge von niedergeschlachteten Zivilisten neben ersten Ziele und plötzlich bricht also die absolute Hölle ein. Die merken, die sind halt echt in eine Falle gelaufen. Und aus der Corona der Sonne des Systems taucht eine Xenos-Flotte auf. Kannte man bis daher noch nicht, diese Außerirdischen. 5 gigantische stundenglasförmige Schiffe, deren Struktur sich in sich wie so Uhrwerke drehen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei dem ersten Doctor Strange-Film, wenn da diese abgefahrenen Dinger da so in sich greifen.
Erinnert so ein bisschen rein jetzt so von der Bezeichnung her an diese Kriegssphären der Krot.
Es sind aber keine Krogut.
Nee, sind es nicht. Aber ich meine, diese Art, diese Stundenglasartige. Ich dachte, ich glaube, diese Kriegsferne Krogut sind ja ähnlich aufgebaut.
Kann gut sein. Weiß ich, habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Das ist zu lange her. Ich habe mich seit unseren Taufolgen nicht mehr mit Tau beschäftigt.
Du bist nicht up to date, was die Tau angeht. Alter. Junge. Tau sind der Hammer.
Xenos sind Xenos. Ja, Mann. Alles das Gleiche. Ja, also, du hast diese riesigen, sanduhrförmigen Schiffe, die sich halt in sich halt irgendwie funky drehen, mit ganz fremden Waffen bestückt, Partikelpeitschen, Gravitationssingularitäten, es gibt psychische Angriffe von diesen Schiffen ausgehend, und die 12. Expeditionsflotte wird im Orbit im Prinzip komplett überrannt. Die Seth and Thunder wird schwer getroffen und brennt aus. Ja? Also es ist wirklich, das muss man sich mal vorstellen, da ist so eine Space Marine Flotte, die da halt von 5 Riesenschiffen einfach mal aufgewischt wird. Parallel dazu erscheinen auf der Planetenoberfläche geisterhafte von innen leuchtende Gestalten in bizarren biometrischen Rüstungen, halb körperlich, halb ätherisch. Da sind halt irgendwelche wabernden Lichter, die da in diesen Rüstungen irgendwie so vor sich hinscheinen und setzen halt sofort psionisches Feuer gegen ihre Gegner ein und brechen halt so den Willen der Legion. Vosoto erkennt das Desaster und gibt halt innerhalb von kürzester Zeit, weil es ist halt einfach, der sieht halt, wie seine Legion da ausblutet, den Befehl zum Rückzug um jeden Preis. Und damit die halt schnell genug die schlechte Nachricht auch noch an Terra weiterreichen können. Ne? Erinnerte mich ein bisschen an die Hut. So. Diese, ne, auch wenn es keine, nicht diese Entropiestrahlen oder diese Blase ist, die so aussenden, aber
stimmt, die haben doch irgendwie, war das nicht mit so komischen Zeitmanipulationen, beziehungsweise ja. so Phasen oder rund um sie herum, dass die Zeit nicht so richtig.
Ja, genau, die haben halt in dem Prinzip, da ist halt einfach alles in verfallen, in Windeseile, ne? Also da.
Ja, genau,
irgendwie und, so. Aber in sämtliche Richtungen, ne? Also das war irgendwelche Servitoren sind halt irgendwie zurückgealtert und dann hast du so irgendwelche kleinen Kinder, denen auf einmal die ganzen wieder Arme hatten, aber dann sind denen die ganzen Bioniken rausgefallen oder Space Marines sind gealtert um Jahrtausende und sind nur noch irgendwelche Greise und so. Richtig wilde Scheiße. In der Legion der Ultramarines macht sich halt blanke Panik breit, was für Space Marines eine wilde Kiste ist, aber wir dürfen nicht vergessen, es ist ja Horus Heresy, das heißt And They Shall Know No Fear, haben wir da noch gar nicht, ne? Also, da geht das noch.
Wenn man danach geht und um bei den Ultramarines zu bleiben, wenn man die Uriel Ventress-Reihe liest, ist es auch wild, wie da teilweise die Emotionen von ihm beschrieben werden, ne? Dass er sich vor Fäkaliengeruch ekelt und sowas.
Ja.
Ich mir so denke, ja, wenn du einfach wochenlang auf dem Schlachtfeld bist oder die ganze Zeit Leute zerschießt, da riecht das noch schlimmer als nach Fäkalien.
Ja. Andere Leute essen kein Problem, wenn meine Winde wechseln und direkt kotzen. Ne?
Schon ein bisschen. Ich wollte die Vater sein, deswegen bin ich Space Marine geworden.
Oder er hat sich da auch ein bisschen geekelt über diese komischen Hautlosen aus der Demonica Carbonara, wie hießen die jetzt nochmal?
Demonica Carbonara ist was Leckeres.
Demonica Carbonara, nee, stimmt, genau, das war meine Lieblings-Spaghetti-Soße. Das war meine Lieblings-Spaghetti-Soße.
Demonica Carbonara, geil.
Alter. Ja, die hat recht große Hupen, habe ich nicht erinnert.
Ja. Die Hautlosen.
Ach, die Moni.
Nee, aber ich weiß auch genau, dass er sich halt auch
über das einfach unlockt.
Ihr wisst jetzt ungefähr, wie ich halt bei der Polaris erscheine. Das ist mein Hautlos. Cosplay.
Als Monica Carbonara.
Monica Carbonara. Hautlos, aber immerhin riesige Brüste.
Immerhin sexy.
ja, wollen wir mal. Also, genau.
Gab's also so einen Punk-Song? Hautlos, aber trotzdem sexy.
ja, Bosoto zieht sich halt mit dem Orden oder befiehlt dem Orden.
Der heißt sich jetzt auch noch Risotto.
Ja. befiehlt dem Orden, sich Hals über Kopf so schnell es geht irgendwie zurückzuziehen, bleibt selber zurück, befehligt die Nachhut und übergibt das Carbonara, wollte ich schon wieder sagen, meine Güte.
Das ist jetzt drin.
Übergibt ein leckeres Pasta-Rezept an seinen Nachfolger Marius Gage. Kennen wir vielleicht auch noch aus dem ein oder anderen Horus Heresy-Roman. Und ja, der schafft es halt irgendwie im Raum halt so lange irgendwie auszuhalten, durch immer wieder Verlegen der ganzen Flotte und sowas, bis die Überlebenden oder die verbliebenen Bodentruppen evakuiert werden können. Allerdings der gute Lord Commander Vosoto lässt sein Leben auf dem Planeten. Die Space Marines, die hatten wir ja vorhin mit 8000 Marines ungefähr losgezogen sind am Anfang des Großen Kreuzzugs. Die lassen 6500 Space Marines auf dem Planeten zurück. Die sterben. Was?
Zu dem Zeitpunkt waren das 30.000.
Immerhin. Aber.
Weil das, genau, ja, genau, genau. Ja, die haben ein Fünftel verloren, das stimmt.
Ja,
die
sind, aber 6.500 ja. bleiben liegen.
Ja,
ah, ja, das stimmt. Ein Fünftel der Legion, hatte ich mal auch.
Die größte personelle Niederlage oder Massaker an Legionären in der Geschichte der Ultramarines.
Ja, muss unangenehm sein.
Später noch.
Ja, genau. Aber kann ihnen ja egal sein, weil sie ja dann erstmal richtig nach dem Rang dann Xenozid dann ja auch erstmal ganz viele andere Space Marines von anderen Orden wieder reingeballert bekommen. Unter ihnen halt sehr viele terranische Veteranen. Das ist ja für manche Legionen ist das etwas Glückliches gewesen, wenn die sich ihrer Terraner entledigen konnten, aber in Ultramarines halt schwerer Schaden und halt Lord Commander Vosoto. Ein Viertel der Flotte geht verloren, inklusive des Flaggschiffs und gilt als die schwerste Niederlage der 13. Legion bis dahin. Allerdings, ne, wer so Space Marines kennt, der weiß, die lassen sowas nicht auf sich setzen und ein Jahr später kehrt die Legion zurück, verstärkt durch Solare Armada die Legion der Salamanders und Antipsionika-Einheiten. Ne? Also da gibt's ja auch genug Krankenscheiß, Silent Sisters und so weiter und so fort. Aber die Xenos, die vom Officio Biologis als Orsian Psybirds klassifiziert wurden, sind verschwunden. Ne? Also von denen ist gar keine Spur mehr. Was zurückbleibt, Welten mit, also voller Leichenberge, Planeten in Chaos und Bürgerkrieg, Bevölkerung komplett psychisch versklavt, Gehirne ausgebrannt, nur noch wirklich so Zombies ausgehöhlt oder spurlos verschwunden. Und denen war klar, das ist ein ziemlich krasser Feind, nicht unbedingt zahlreich, aber dafür heimtückisch und psionisch mächtig. Ja. Daraufhin leisteten die Ultramarines einen Bluteid der Rache gegen die Osiraner. Und Marius Gage reorganisierte sich, baute die Verluste wieder auf, schwang die Legion hoch zu nie gekannter Größe und Blüte und versuchte halt verbissen einen Kreuzzug gegen die Osirianer zu führen. Und somit endet die Zwischenepisode der Osiris-Krise.
Ja.
Fand ich ganz geil, weil da sind sie jetzt mal wirklich nicht die strahlenden Helden, denen alles in Schoß fällt.
Ne? Ja, voll nicht.
Und das sind sie nämlich auch nicht bei dem Battle of Thors. Also nicht wie Thor, nicht wie dieser bescheuerte Gott, wo viele Leute das Merchandising um Hals tragen, sondern das ist ein System gewesen während des Großen Kreuzzugs, kurz nachdem Monarchia abgefackelt wurde von den Ultramarines. Also die Ultramarines
ja.
Gerade in der Blüte ihrer Geschichte. Und da sind sie nach Thoas aufgebrochen. Das ist ein System, was eigentlich mal von einem menschlichen Imperium bewohnt wurde, obwohl am Anfang da in dem Roman, das Ganze kommt nämlich aus dieser Primarchen-Novelle von Robert Gilliman, da wird halt noch so gesagt, naja, dass die sich überhaupt Imperium genannt haben, ist ja eigentlich ein Scherz, und dass die sich nicht eingliedern wollten, ist halt auch scheiße und so. Aber die haben ganz andere Probleme, denn in Thoas regieren keine Menschen mehr, sondern ein riesiges Ork-Imperium. Oh. Und Thoas ist so die letzte Welt, die noch nicht befriedet wurde. Und dabei beißen sich die Ultramarines so ein bisschen die Zähne dran aus. Und dieser ganze Primarchen-Roman ist übrigens auch bei Spotify drin, und man kann ihn noch ohne dieses komische Hörbuchstundenguthaben genießen.
Was mich so abkotzt, Alter. Das total ist ja ätzend. Letzte
total
Scheiß.
Total ätzend, ja. Und das ist aber total gut, das kann man sich noch geben. Ich finde diese Primarchen-Romane ja eh sehr snackable mit irgendwie 5-6 Stunden Spielzeit. Finde ich super, perfekt für Warhammer. Auf jeden Fall beißen sich so ein bisschen die Zähne aus, und das geht so ein bisschen um das Verhältnis von Robert Gilliman und dem Nemesis-Orden. Das ist nämlich ehemals der 22. Orden der Ultramarines Legion, die dann später zum Nemesis Chapter werden. Das ist dann ein Orden der zweiten Gründung. Aber damals war das halt noch einer der ganz vielen, vielen Orden der Ultramarines, die diese Legion gebildet haben. Und die haben sich auf Destroyer Squads spezialisiert. Das sind halt so Zerstörer Squads, die sich extrem rausstellen durch ihre schwarzen Rüstungen in allen Legionen. Total spannend.
Ich stelle mir gerade vor, ey, es ist der 22. Orden, das heißt 10.000 Ultramarines, die sich spezialisiert haben auf Destroyer, zumindest anteilig. Das ist ja Horror, absolut.
Auf jeden Fall schwergewichtig.
Oh. Wir
haben zwei volle Kompanien von Destroyern.
Geil.
Das ist eine Menge.
Und Destroyer zeichnen sich halt dadurch aus, dass die super viel so Strahlenwaffen und sowas benutzen. Ne? Das wird auch, ich weiß gar nicht, das ist in dem neuen World Eaters Roman um Khan, wo es darum geht, wie sie dann nach Skeletrax kommen. Da haben sie auch so einen Destroyer, und der wird halt auch crazy beschrieben mit richtig krassen Krebsgeschwüren und so, weil halt die Strahlung sich
in der Intensität natürlich auch
auf das Status auswirkt. Ne?
In dem Verräterromanen kommen die auch immer wieder vor.
Ja, ja.
Es gibt auch Kurzgeschichten.
Fast schwarze Rüstungen, weil die sind nicht verbrannt, sondern die Strahlung hat denen die Farbe einfach von der Rüstung gebrutzelt.
Richtig crazy. Und Gilliman ist diesen Destroyern gegenüber halt eher reserviert eingestellt und stellt die so ein bisschen in die Reserve, weil die gehören ja zum Arsenal seines Vaters, alles gut. Aber er setzt die halt nicht ein, weil die sind halt wirklich, die hinterlassen nur noch verbrannte Erde, so, ne? Das hat halt auch nichts mehr mit Wiederaufbau dann zu tun. Das ist einfach nur komplett quasi ein handfester Exterminatus, der direkt auf der Oberfläche ausgeübt wird. Aber in diesem Buch geht es halt darum, dass er halt dieses gespaltene Verhältnis zu denen hat und am Ende dann auch feststellt, Achtung, Spoiler, dass es Konflikte gibt, die auch solcher Waffen ja benötigen. Und darum geht das alles so ein bisschen. Den fand ich sehr, sehr gut, weil so diesen Zwiespalt, weil ich mich immer schon gefragt habe, wie ist das eigentlich mit Destroyern bei den Ultramarines? Und ja, genau das wird da erklärt, und ich fand den sehr, sehr gut. Ich muss echt sagen, diese Primarchen-Reihe ist nicht die beste Reihe von Games Workshop, was Bücher angeht, aber sie ist sehr, sehr solide. Ich finde, das ist kaum ein Buch, was so richtig raussticht, wo du sagst, boah, das war richtig geil. Aber die sind alle durchweg, finde ich, für Black Library doch gutes Mittelfeld. So, ich finde hauptsächlich, was so da an, das ist ja wirklich eine Quantität, die sich da über uns ergießt, kommt halt auch viel Scheiße bei raus. Ja. Aber die Primarchen-Reihe fand ich durchgängig Mittelmaß, und das ist mehr, als ich von Games Workshop meistens erwarte, wenn es um Literatur geht.
Och, Herr.
Nein, also das ist ja einfach so, ich finde ich auch gar nicht schlimm, das ist halt schon so. Meistens. Und ich habe halt ganz, ganz viele Bücher, vor allem, wenn ich sie lese, ganz oft so irgendwo bei der Hälfte weggelegt, weil es mir einfach zu zäh und müßig ist. Ne?
Ja, da gibt's auch
echt einige. Man das auch schon tausendmal gehört und gelesen hat. Und aber diese Primarchen-Dinger haben eine gute Dicke, die hast du schnell weggefrühstückt. Und auch wenn's als Reihe so angekündigt wurde, dass man auch immer wirklich große Reveals drin hat, das ist im seltensten Fall so, das ist bei der Alpharius-Novelle so, das ist ziemlich cool, aber meistens ist das nicht der große Wurf, aber sie sind doch unterhaltsam und haben eine schöne, genießbare Länge, finde ich.
Hm.
Und so auch bei dem Reboot Gilliman, also fand ich durchweg solide, macht Spaß, wie gesagt, ist gerade immer noch kostenfrei bei Spotify drin, genießt es, solange es noch geht.
Genau, bevor das Premium-Abo wieder teurer wird jetzt im Herbst.
Ja,
genau. Ja, und Ich schließe mich halt auch noch mal an einen geschichtsträchtigen Moment oder mit einem geschichtsträchtigen Moment halt noch mal in die Dreierreihe ein. Und zwar, wie Andy schon meinte, das Vorspiel Monarchia. Das ist mir persönlich nämlich ins Auge geschossen. Es ist nicht mal ein richtiger Konflikt, kann man sagen. Es ist kein Krieg, es ist kein Legionär gegen Legionär, aber es ist halt so ein Momentum der Geschichte, das schon eine besondere Schwere innehat. Und deswegen auch irgendwo erwähnenswert ist bei der Vielzahl des Lore von den Ultramarines. Und zwar geht es darum, für die, die es definitiv nicht wissen, es gibt einen Planeten namens Kur. Und Kur in der imperialen Designation bezeichnet als 4710, ist der 10. Planet, der von der 47. Expeditionsflotte unterworfen wurde. Die 47. Expeditionsflotte beinhaltete eine komplette Legion samt Primarch. Und zwar reden wir hier von den Wordbearers. Die Wordbearers sind eigentlich der Inbegriff der Loyalität dem Imperator gegenüber und sehen ihn als Gott. Und das muss man halt nochmal so kurz sacken lassen. Ihr wisst alle, der Imperator, oder vielleicht wisst ihr es auch nicht, aber der Imperator hat jegliche Religion oder religionsartige Bezeichnung abgeschafft im Imperium und bezeichnet sich selbst nicht als Gott und hat alles in der Richtung zerstört. So, und die Wordbearers sind halt diejenigen, die ihn aber als Gott sehen und jeden einzelnen dieser bisher 10 Planeten haben die unterworfen und haben Monate damit zugebracht, diese zu indoktrinieren. Das heißt, sie sind weitergezogen, erst wenn jeder auf diesem Planeten den Imperator als Gott angesehen und angebetet hat. Das ist so gesehen vielleicht nicht unbedingt schlimm, weil, naja, der Imperator hat halt vieles mit einem Augenzwinkern zugelassen, wie die Legionen ihre Kriege entschieden haben für sich. So, aber dieses Kur war halt sozusagen ein Augenzwinkern zu viel. Er hat sich nicht mehr ausgehalten. Er hat einfach gesehen, das, was alle anderen Legionen zu dem Zeitpunkt bereits geschafft haben und in Summe an Planeten unterworfen haben, war eine Vielzahl mehr als das, was die Wordbearers drauf hatten. Und hat dann gesagt, okay, mein absolutes Prestigeobjekt bringe ich jetzt mal dazu oder schicke ich jetzt mit Malkador im Programm in Richtung Kur, um halt mal eine klare Ansage den Wordbearers zu machen.
Ja, wobei man, wenn ich ja kurz reingrätschen darf, wobei ja, man ja durchaus sagen muss, also der große Kreuzzug wurde ja dadurch aufgehalten, also was heißt aufgehalten, aber in dem Bereich, wo die Wordbearers aktiv gewesen sind, ging es halt nicht so schnell voran, wie es der Plan vorhergesehen hat. Aber so auf der anderen Seite war die Qualität der Compliance unübertroffen. Ne? Also kein einziger der Wordbearers-Planeten ist, bis später dann halt, aber ist bis dahin wieder irgendwie auch nur im Ansatz wieder irgendwie illoyal geworden oder sowas.
Genau.
Ne? Also
genau.
Wir haben das wirklich in die Tiefe und nachhaltig da bewirkt, dass die in die Compliance gegangen sind.
Wo ich jetzt einfach so aus der Luft greife, das, was die Wordbearers bis zu dem Zeitpunkt geschafft haben, das war, wie gesagt, der 10. Planet. Wenn ich jetzt die Ultramarines im Vergleich setze, waren die bestimmt schon dreistellig unterwegs. Also könnte man jetzt schätzen. Das ist zwar auch aus der Luft gegriffen, aber ich denke, ja, die waren halt schon alle deutlich weiter. Aber genau, jeder einzelne Planet war das absolute Nonplusultra in Loyalität dem Imperator gegenüber. Da war nicht mal an Rebellion zu denken, nicht mal ein Ansatz. So und aber wie gesagt, es ging dem Imperator nicht unbedingt um hundertprozentige Loyalität, sondern um Quantität und wollte halt nicht die qualitativ hochwertigen Planeten innehaben, sondern er wollte viele Planeten haben. So und das war ihm, wie gesagt, ein Dorn im Auge. Und deswegen hat er seine, ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt die Sons of Horus waren, aber auf jeden Fall eine der Top-Legionen, was Expansion angeht, waren die Ultramarines. Und er hat einmal aus dem Grund die Ultramarines dahin geschickt, weil die eine extrem hohe Expansionsquote haben, aber auch, weil die Ultramarines generell als eher diplomatisch galten. Und diesen diplomatischen Ansatz hat er vielleicht in dem Moment verfehlt. Bei der Herangehensweise der Übermittlung der Nachricht. Und zwar, jetzt kommen wir nämlich zu dem, ihr habt die ganze Zeit Kur, aber ich sage Monarchia. Und zwar geht es um die Hauptstadt von Kur. Das war nämlich Monarchia. Monarchia war eine Stadt, gespickt mit Domen und Minaretten, Türme ohnegleichen und wird auch gemeinhin als Stadt der 10.000 Türme genannt. Also der Inbegriff von Schönheit. So, und das war halt die Hauptstadt des Planeten. So, und um halt ein klares Statement zu hinterlassen, hat der Imperator die Ultramarines dahin geschickt. So, jetzt seid mal so diplomatisch und sagt den Leuten in Monarchia und in 15 weiteren Städten, vermutlich die 15 größten des Planeten, verpisst euch aus den Städten. Ihr habt 7 Tage Zeit und danach, wenn ihr in der Stadt bleibt, seid ihr Geschichte.
Ich als so. Überzeugter Atheist finde das durchweg gut.
Religion so harsch zu unterbinden.
Ja. Auf jeden Fall. Anders ja. verstehen die Leute das nicht.
So, habt ihr vielleicht ein bisschen Schwanzneid, weil Monarchia so viel schöner ist als alles, was auf MacRack steht?
Was? Wie? Nein, auf gar keinen Fall.
Ja. Ich glaube, das ist gar nicht. Ich finde halt diese Krux bei der Geschichte, die Ultramarines zu schicken, weil die zum einen sehr als sehr diplomatisch gelten. Vielleicht ist es deswegen so diplomatisch, weil sie den Leuten 6 Tage Zeit lassen und am 7. Tag haben sie die Städte bombardiert.
Am 7. Tag bombardierte der Herr die Städte. So war das doch.
Die haben auf jeden Fall alles an diesen 16 Städten platt gemacht.
Gott, und Gott, ließ Gott die Städte. Ich bin kein Gott.
Psst. Ne, und im Vorfeld haben halt die Leute von Kur die weitergezogene 47. Expeditionsflotte um Hilfe angefleht. Und die sind halt zurückgeeilt. Und die Wildboroughs mussten sich halt aber dann auf dem zerstörten Planeten, also in der Asche von Monarchia spricht man, haben sich 100.000 Wildboroughs aufgehalten. Und nur einige hundert Ultramarines, begleitet von Roboter Gilliman und von Malkador, dem Sprachrohr des Imperators. Und da trafen sie halt auf Lorga. Also alle waren sie halt in diesen Ruinen unterwegs. Und Malkador hat seine Stimme erhoben und erklärt, wieso das jetzt alles passiert ist. So. Also hört mal zu, Wildboroughs, deswegen ist das passiert, bla bla bla. So, und da ist Lorga explodiert und wollte Malkador an den Kragen und hätte ihn um ein Haar ergriffen und gekillt, wenn nicht Gilliman dazwischen gegangen wäre. Und da ist dann dem Papa der Kragen geplatzt. Soll heißen, der Imperator, der tatsächlich auch vor Ort war, allerdings auf seinem Schiff, er hat sich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht die Mühe gemacht hat, irgendwie ein Wort dazu verlieren, hat sich dann aus dem Orbit runter teleportieren lassen und dann Lorga die Leviten gelesen. Und das ist so ein unfassbar geschichtsträchtiger Moment. Übrigens, das Ganze ist halt auch gut nachzulesen, ebenfalls in einem wundervollen Heresy-Roman, und zwar Der erste Heretiker.
Wahnsinnig gut.
Der erste Ketzer. Und zwar
First wo Heretic halt, auf Englisch.
Stimmt. Ja. Das, daher wahrscheinlich mein Dingsbums. Und da kriegt man einfach mal raus, okay, bis zu dem Zeitpunkt war einfach Lorga hochgradig loyal. Und danach erstmal durch die Levitenleserei vom Papa. Und dann kommt da der schnieke Ziehsohn vorbei. Gilliman, und macht das mit seinen blauen Jungs, und daher dieser unbändige Hass, der nachher gipfelt in dem Verrat rund um Kalth, den wir bewusst jetzt hier nicht mit erwähnen, weil alleine der würde eine ganze Folge füllen. Es ist einfach nur viel passiert, sage ich jetzt
mal. Ich meine, der zwingt ja Lorga niederzuknien, ne?
Ja, ja.
Vor versammelter Mannschaft.
In der Asche. Oder, ne? In der Asche von Karth. Asche von Monarchia. Und der beschmiert sich ja auch tagelang mit der Asche von Monarchia im Gesicht. Also das ist schon ein wilder Moment. Und ich finde auch ein halt besonderer Moment, also ein Sternstündchen aus der negativen Sicht der Ultramarines. Also unbedingt erwähnenswert, wenn man die mal gehört hat.
Ja. Ich fand den Roman übrigens weit überdurchschnitt. Ich fand den richtig geil. Also ich
war einer der besseren.
Ich bin persönlich gar kein großer Fan der Primarchen-Roman. Hab wohl auch nicht alle gelesen, beziehungsweise gehört. Aber den fand ich richtig gut, weil da auch richtig finsterer, geiler Scheiß
drin ist. Welcher jetzt? Vorkommt. Welcher jetzt?
Ja, First Heretic.
Das ist aber kein Primarchen-Roman.
Nicht? Nee, ein Heresy-Roman.
Ich dachte,
aus der Heresy-Reihe.
Ach stimmt, nee, wie ist denn der? Aurelian ist der Primarchen-Roman dazu, ne?
Das weiß ich nicht.
Ich dachte aber, der gehört dazu.
Nö.
Ja. Aber der ist trotzdem, der ist ziemlich gut. Auch wie hier die ersten Galvorbak geschaffen werden und so.
Ja. Ageltal übrigens, der kommt auch in dem Buch vor. Und zwar ist er derjenige, der... ich glaube, die durchsuchen nachher die Ruinen, auch wenn die Leute 6 Tage Zeit hatten, Monarchia zu verlassen. Die haben ja dann trotzdem Überlebende gefunden, nachdem sie halt diese Ruinen durchstreift haben. Ich glaube, insgesamt 7 Stück. Und eine war auf jeden Fall eine Überlebende. Last Lady, Lonely Lady oder wie sie auch genannt wird. Seren Valention. Und die wird nachher später 40, 50 Jahre lang die Beichtmutter der Wordbearers sein. Und und die wird halt von Ageltal tatsächlich gefunden.
Die spielt sogar noch in der Siege of Terra eine Rolle.
Ach, guck, ja. Also große Namen. Monarch, wie gesagt, finde ich ein besonderer Moment der Geschichte, der Wordbearer und vor allem aber halt der Ultramarines. Und was ich auch witzig finde, ist dieses Movement, dass nicht nur die Space Wolves als die Kettenhunde des Imperators gelten, sondern auch die Ultramarines so in Ansätzen sowas übernommen haben. Ja, ich bin mit Monarch hier durch, Leute. Ich glaube, wir sind am Ende der Folge angekommen.
Ich hoffe, die Ultramarines waren für euch genauso langweilig wie für uns. Diese Folge war langweilig. Nein, Quatsch, ich hoffe nicht. Ja.
Nee, also die Aufnahme hat ja mega Spaß gemacht, aber ich würde einfach mal jetzt direkt zur, also ich muss es halt einfach kurz erklärt haben, und wir haben ja unsere schöne Playlist und ich habe mir auch ein gewisses Lied ausgesucht und das liegt wirklich daran, ich habe im Rahmen der letzten Woche das Skript geschrieben und ich war, weiß nicht, ob das jetzt alles rundherum nicht gut passte oder so, aber die Folge hat sich bei mir wirklich, die war zäh wie Hecht, sobald ich sie geschrieben habe. Die ging mir nicht leicht runter und deswegen wünsche ich mir von Blink-182 Boring.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also Ultramarines, muss ich auch sagen, ist definitiv nicht mein Hot Topic, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was war das eigentlich? Deswegen habe ich von Lord What Was That genommen.
Sehr gut. Und ich hätte gern von den Benny Hill Show wegen Stolpertitus. Nein, ich hätte aber eigentlich auch ganz geil. Wir haben ja mal wieder Primaris Lore rausgelassen, aber ich mag Titus. Aber ich hätte gerne von, es ist mal wieder Wu-Tang Clan, ich hätte gerne von Ghostface Killer den sehr passenden Songtitel Blue Armor.
Blue Armor, das passt ja.
Sehr gut. Ja, tatsächlich könnte man eigentlich einen eigenen Ultramarines Podcast machen.
Ja.
So viel Lore, wie die haben.
Das ist unfassbar. Wie viele
Romane es gibt und
deswegen ist auch die Folge so lang.
Space Marine Spiele, Wahnsinn.
Ja, gut. Jetzt Space Marine 2 ist ja auch wieder ein Ultramarine und ohne Ende.
Ja. Das wird ein Graus, das zu schneiden mit der Unterbrechung und so, aber
wir haben eine lange Pause
für dich gemacht, gelassen.
Dass du dann musst nur ein bisschen scrollen und dann kannst du da wieder gut einsteigen.
Na gut, alles klar. Schön. Danke.
Gerne.
Gut, ich wünsche euch was.
Habt einen schönen Abend. Bis dann. Nichts Neues präsentiert. Bin Magella.